zum vorletzten EM-Doppelpass. Ja, seit Dienstag ist es traurige Gewissheit. Aus und vorbei für die deutsche Fußballnationalmannschaft und für den Bundestrainer, für Joachim Löw. Sein letzter Auftritt, sein offizieller, war die Pressekonferenz nach der 0:2-Pleite gegen die Engländer. Und dann gab es nur noch einen leisen Abgesang. Wir ziehen Bilanz. Was hat uns die Ära Joachim Löw gebracht? Was war gut und was hat uns überhaupt nicht gefallen? Sein Nachfolger steht ja auch schon lange fest, Hansi Flick, der neue Hoffnungsträger. Heilsbringer, er soll die Nationalmannschaft wieder in die Spur führen. Also, auch das wollen wir natürlich besprechen. Wir haben ja 80 Millionen Bundestrainer. Wir gehören übrigens auch dazu. Lieber Hansi, wir haben schon ein paar Tipps, wie es klappen könnte. Und eine Woche ist noch die Europameisterschaft. Halbfinale steht fest. England gegen Dänemark und Spanien. Italien. Wer ist von den vier Mannschaften am besten drauf? Wir machen den großen Favoritencheck. Er hat alles gewonnen. Weltmeister, Europameister, Champions League, deutscher Meister, italienischer Meister. Ich begrüße ganz herzlich Jürgen Kohler. Unfallfrei aus unserem Bus rausgekommen?
Das letzte Mal war ja ein bisschen schwierig. Sind wir ja hängen geblieben in der Tür, was das letzte Mal hier war. Aber diesmal war unfallfrei.
Okay. Die EM, das Niveau, wie gefällt es dir insgesamt?
Ja, insgesamt, wenn man alle Spiele zusammennimmt, ist es, glaube ich, ein etwas schwächeres Niveau. Eigentlich haben wir nur, also ich persönlich habe nur ein gutes Spiel gesehen. Das war Belgien gegen Italien. Das war wirklich ein super Spiel. Mhm. War alles drin. Gute Zweikämpfe, Tempo.
Aber Schweiz gegen Frankreich war auch schön, ne? Oder? Zumindest von der Spannung.
Ne? Ja, von der Spannung her. Ne? Es waren natürlich auch ein paar Ergebnisse da, klar. Ja. Aber so, ich meine, ich sehe das ja mit Fußballeraugen. Und da hat mir am meisten, da ist mir am meisten das Herz aufgegangen.
Ich verstehe. Als ehemaliger Abwehrspieler, 3 Gegentore, ne? Für eine Mannschaft ist einfach
gar
zu
nicht.
Viel. Ne?
Genau. Geht gar nicht.
Ja, gut. Meine beiden Gäste.
Ja,
ich kann es nachempfinden. Ach so, genau. Jürgen, wir haben ja noch was Schönes. Genau, hier, ein paar Bilder von 1996. Oh. Hast du eigentlich sofort gemerkt, dass, als du dich verletzt hast, das war's?
Ja, habe ich direkt gemerkt. Bin aufgestanden und mein Knie wollte in die eine Richtung und ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Und dann war mir klar, dass da irgendwas kaputt gegangen sein muss. Aber Gott sei Dank war es dann wirklich nur ein Innenbandriss und der dann auch konservativ behandelt wurde. Und der Mivo hat auch exakt die Zeit vorausgesagt. Er hat gesagt, 6 bis 7 Wochen und genau so war es dann auch. Und danach konnte ich auch wieder beschwerdefrei spielen.
Ich erzähle ja immer nach dem Finalsieg, ne, nachdem wir Europameister geworden sind, warst du in der Kabine und hattest eine Flasche Whisky organisiert. Stimmt das eigentlich noch?
Das stimmt,
Und du hast Helmut Kohl was von abgegeben, das stimmt auch, ne?
Das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich so schnell war noch mit der Schiene. Ich weiß
es gar nicht. Das war das Einzige, was wir hatten, ne?
Ja, klar, wir haben gar nichts. Ja, genau. Wir hatten gar nichts in der Kabine, war wirklich... auch geplant war schon irgendwo was, aber in der Kabine haben wir wirklich nichts gefunden.
War ein bisschen, relativ eng da, ne? Weißt du?
Ja, und war ein bisschen armselig in der Kabine, sag ich mal, vom Alkohol her.
Schöne Erinnerung auf jeden Fall. So, und jetzt meine weiteren Gäste, wie ich schon eben sagen wollte. Der Fußballchef der Bildgruppe ist da, Christian Falk. Hallo Christian. Unser Chefredakteur von Sport 1, Pit Gottschalk. Pit, guten Morgen.
Guten Morgen.
Er ist Kolumnist, freier Journalist und Podcaster. Das sagt man, glaube ich, wirklich so mittlerweile. Ne?
Wow.
Ja, Podcaster, Tobias Holkamp. Tobi?
Hi. Guten Morgen.
Moin. Und unsere beiden Sport1-Experten, zum einen Mario Basler. Mario.
Guten Morgen.
Ihm gegenüber sein Pendant, Stefan Effenberg. Stefan, hallo.
Grüß dich.
Und freue mich ganz besonders, weil sie richtig gut drauf heute wieder ist. Jana, hallo, grüß dich.
Gut drauf, trotz des Ausscheidens der Deutschen bei der Europameisterschaft. Aber gut, die EM geht weiter und vor allem geht es weiter unter Hansi Flick. Und die letzten Jahre haben gezeigt, es gibt einige Baustellen beim DFB. Aber Hansi Flick hat ja auch schon gezeigt, dass er es drauf hat, nämlich beim FC Bayern. Und ich sag euch noch mal eins zur Erinnerung. Niko Kovac sagte damals über den Kader bei den Bayern, man kann nicht versuchen, 200 km/h auf der Autobahn zu fahren, wenn sie nur 100 schaffen. Hansi Flick hat aber geschafft, damit 6 Titel zu holen. Deswegen ist auch unsere Frage der Woche, Heilsbringer Flick, schafft er es, die DFB-Elf wieder zurück in die Erfolgsspur zu bringen? Stimmen Sie gerne ab unter sport1.de oder rufen Sie uns gerne an am Dopafon. Wie immer, die Nummer ist die 01379 011 011.
Dankeschön, Jana. Stefan, am Dienstag, wo hast du das Spiel gesehen? Wie hast du es erlebt?
Ich habe es zu Hause gesehen. Ich war natürlich bitter enttäuscht, weil ich schon gedacht habe, letzte Sendung, letzte Woche Sonntag, habe ich ja gesagt,
dass du hast gesagt, die kriegen 5 Stück, glaube ich, kann das sein?
Ja, nach Elfmeterschießen.
Ach so.
Ja, natürlich war ich enttäuscht, logisch. Wie jeder. Weil man hat ja gehofft, ne? Wir haben die Gruppe überstanden, jetzt die K.O.-Spiele. Ich habe England bis zu dem Zeitpunkt noch nicht so stark gesehen. Habe gedacht, wir haben Chancen, aber unterm Strich hatten wir keine Chancen und sind verdient ausgeschieden.
Mario, du hast gesagt, wir verlieren. Ne? Du warst nicht so optimistisch schon vor dem Spiel.
Ja,
hat dir das, die Partie dann auch recht gegeben?
Naja, ich hätte lieber Unrecht gehabt, das ist ja klar. Aber für mich war einfach zu sehen, dass die deutsche Mannschaft für dieses Turnier einfach nicht stark genug ist. Man darf nicht vergessen, England hat bis auch heute noch zu Null gespielt in diesem Turnier. Und ich hab ja gesagt, wir sind in der Defensive zu schwach und in der Offensive zu schwach. Wir haben ein super Mittelfeld gehabt, aber vorne und hinten hat es einfach nicht funktioniert. Wir können vorne keine Tore schießen und hinten kriegen wir einfach zu viele. Und deswegen war für mich eigentlich klar, dass wir verlieren. Aber ich habe schlecht getippt, weil ich ja gesagt habe, wir verlieren 2-1, nicht 2-0.
Das macht keinen Unterschied, glaube ich, an der Stelle.
Ja, aber es wäre schöner gewesen für unser Tippspiel.
Jürgen, wie groß ist deine Enttäuschung heute noch?
Ja, war natürlich riesig, ist klar. Man hat sich natürlich schon etwas Hoffnung gemacht, wobei man auch sagen muss, dass man eben durch die Vorrunde auch nicht souverän durchgegangen ist, sondern die war sehr holprig und das hat mich dann so auch ein Stück weit an uns so ein bisschen erinnert, jetzt nicht bei der Europameisterschaft, aber bei der einen oder anderen Weltmeisterschaft. Der war von vornherein auch etwas unrund, ein bisschen Sand im Getriebe und das kannst du dann eben bei so einem Turnier, kannst du das einfach nicht mehr gut machen, ne?
Mit waren die Engländer, was denn?
Sand im Getriebe. Ja. Hast du kein Geld mehr?
Nee. Ja, du bist vorletzte Sendung.
Du bist ja der Kassenwart, wenn du das sagst.
Also, Musik bitte an.
Alter Schwede. Gibt's doch wohl nicht.
Ja, Sand im Getriebe, sag mal.
Pitt, weil ist die Enttäuschung einfach auch so groß, weil die Engländer waren jetzt ja auch nicht überragend.
3 Euro, oder? Bitte.
Also, gegen diese Engländer darfst du normalerweise nicht ausscheiden, weil die waren jetzt nicht überragend von der Veranlagung her. Du hast sie zum Teil stark werden lassen, weil das Abwehrverhalten nicht sehr konsequent gewesen ist. Und du bist verdient ausgeschieden, wenn du in 90 Minuten nur 2,5 Torchancen hast. Also 2 direkt vom Tor und der Fernschuss von Havertz. Das ist einfach zu wenig, wenn du in einem K.O.-Spiel bist. Ich würde ja Thomas Müller nie einen Vorwurf machen, dass er so einen Schuss vorbeischießt. Aber du musst 3-4 Chancen in der Phase haben, wenn du hinten liegst. Und dass wir da nicht in der Lage waren, zuzusetzen, hat sehr, sehr viel auch mit dem Bundestrainer zu tun. Das Spiel ist einfach vercoacht worden, so wie es von der Grundaufstellung ausgerichtet war.
Tobi, was war der Kommentar des Podcasters, also deiner in dem Fall?
Ich weiß nicht, gibt es hier heute eine Absprache, dass ich jetzt als Podcaster eingeführt werde?
Ich habe den Begriff noch nicht so oft gehört.
Ich habe tatsächlich direkt nach dem
Spiel... Aber bist du Christian ja auch übrigens, ne?
Vielen Dank.
Entschuldigung, ja.
Du warst auch schon zu Gast, insofern bist du auch schon ein halber...
Oh, gut.
Ja. Ein halber... Ich habe tatsächlich nach dem Spiel noch einen Podcast gemacht, unter anderem mit Rainer Kallmund, der ein großer Mann der Zahlen ist, wenn es so in der Nachbereitung mal spielt. Also jede Statistik lernt er innerhalb kürzester Zeit auswendig und hat mir da sehr schnell einen Einblick eben dahin gegeben, dass es tatsächlich so emotional ich beteiligt war, so emotional ich davon ausgegangen, Mensch, die waren doch auf dem Tablett, die hätten wir doch mit dem einen Müller, wir wären wieder im Spiel gewesen. Kalli hat mir ganz klar erklärt, Tobi, wenn du dir die Zahlen anguckst, die haben das Spiel komplett im Griff gehabt und wir hatten nicht viel mehr als diesen einen Schuss, der dann hätte sitzen müssen natürlich. Ob es weitergegangen wäre mit der Mannschaft, das bleibt alles Spekulation. Ich habe andere Mannschaften gesehen, die sind deutlich weiter gewesen in jeder Hinsicht als die deutsche Nationalmannschaft. Deswegen, vielleicht wäre jetzt gestern ein Schluss gewesen.
Christian, wie war es bei dir spontan?
Ich muss sagen, besonders weh tat es gestern, wenn man das Spiel gesehen hat, Ukraine, England.
Das kommt ja noch hinzu, ne?
Ja, also es wäre so viel möglich gewesen in diesem Turnier und ich gebe Mario recht, also wir haben wirklich so ein tolles Mittelfeld. Also es sind ja Spieler, wenn man sagen, vielleicht einen der Besten aus der Premier League, mit Gündogan, Toni Kroos von Real Madrid.
Also im Verein, ja, nicht in der Nationalmannschaft, das ist ja das Problem. Ne?
Und Kimmich. Und dann beschneidest du dich selbst dieser Stärke mit diesem System, wo ich nach wie vor sage, wir haben ein Turnier hergeschenkt, weil da wäre wahnsinnig viel drin gewesen. Aber Jogi Löw war da sehr, sehr stur mit seinem System. Ich weiß von den Spielern, sie wollten es auch nicht. Und wenn ich mir jetzt dann die Italiener anschaue, die konsequent seit 2018 ein System durchspielen, muss ich sagen, also Finale wäre, und da glaube ich, sind wir uns alle einig, gegen diese Engländer zu dem Zeitpunkt locker drin gewesen. Und deshalb ist es wirklich sehr, sehr schade.
Stefan, ich habe ein bisschen Probleme gehabt mit der Wahrnehmung der Spieler auch und der Trainer, die gesagt haben, es war ein gutes Spiel von uns.
In der ersten Halbzeit war es okay. Zweite Halbzeit, muss ich sagen, war es mutlos. Wir hatten in der ersten Halbzeit die Chance
durch Werner. Ne?
Ja. Und zweite Halbzeit war es total mutlos. Aber es mangelt denn auch an Alternativen. Ja, du kannst eben nicht von der Bank irgendetwas bringen, wo du sagst, das ist der Gamechanger. Das haben wir halt nicht.
Ja, aber nominell haben wir ja keine schlechte Bank eigentlich, ne? Oder? Von den Einzelspielern. Warum haben die nicht gezündet? Was glaubst du? War das alles ein Trott? Die haben sich dann immer angepasst?
So bitter wie es ist, dieser Kader hat halt auch nicht mehr hergegeben. Und manchmal ist so ein Ausscheiden, was wehtut, eigentlich besser, um zu erkennen und die Lehren zu ziehen, was man jetzt verändern muss in der Zukunft.
Aber es ist ja das zweite bittere Ausscheiden. Ne?
Das ist das zweite. Aber jetzt ist ja eine Ära beendet mit Jogi Löw. Und jetzt hofft man natürlich stark auf Hansi Flick. Welche Veränderungen gibt das? Das werden wir auch noch diskutieren heute in der Runde. Die muss es natürlich geben und logischerweise geben, weil an etwas festzuhalten und zu hoffen, dass es besser wird, das bringt ja nichts. Mhm. Und deswegen ist manchmal so ein Ausscheiden, was weh tut, besser. Ja, das ist wie, als wenn du einen richtig vor den Latz kriegst. Mhm. Aber dann die Lehren rausziehen und nach vorne schauen und sagen, so, jetzt haben wir einen neuen Bundestrainer, ein neues Trainerteam. Und jetzt können wir, und wir haben ja talentierte junge Spieler, das muss man ja auch sagen, nur die muss man jetzt auch in die Verantwortung bringen. Ja, das ist meine Meinung.
Gerade Europameister geworden mit der U21, ne? Also von daher.
Ja, da gibt's, die können ja, ja nicht genau, so schlecht du hast sein, ja Jungs, Potenzial. Ne? Und du hast ja auch viele junge Spieler, die wir hatten im Kader, Musiala. Auf die musst du jetzt in der Zukunft einfach bauen, weil sie es verdient haben. Und das macht dann Hoffnung und das bringt auch wieder Optimismus zurück bei uns hier im Land, glaube ich.
Wir gehen nochmal in die Aufarbeitung des letzten Dienstags mit dem Spielzug der Woche.
Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug.
Ja, und Deutschland ist sich treu geblieben dem Motto, dass sie in jedem Spiel bei dieser Europameisterschaft zunächst in Rückstand geraten. So auch im Spiel gegen England. Raheem Sterling trifft und Stefan hat uns gebeten, auf folgende Situation bei der Einleitung des Tors einen genauen Blick zu werfen. Genau, und zwar ist für dich hier der Kern der Entstehung. Hier liegt für dich der Fehler auf Seiten Deutschlands.
Der Deutschen, genau. Normalerweise, wenn ein Offensiver, den darfst du nie durch die Mitte durchbrechen lassen. Du musst ihn immer versuchen, nach außen zu lenken, weil die Gefahr natürlich im Zentrum am größten ist. Hier stehen wir, hier machen wir förmlich die Mitte auf für Sterling, der da auch gleich durchbricht. Und dann steht er ja schon vor der letzten Kette. Das war auf jeden Fall ein taktischer Fehler. Und was man hier machen muss, wenn wir die Szene gleich am Laufen sehen, oder wenn die Szene am Laufen ist, dann musst du leider ein taktisches Foul hier machen. Entweder Müller oder Rüdiger. Du musst ihnen die Schulter geben, du hebst die Hand, es ist ein Foul, du kannst dich wieder organisieren hin. Das haben sie hier auch nicht gemacht, sondern haben ihn laufen lassen. Und damit fing das Dilemma dann an bei der Szene hier.
Dann schauen wir uns die Szene jetzt einmal in Gänze an. Also Sterling leitet selbst ein, dann geht der Ball auf Kane
genau,
über
da, Grealish. Da wird die Mitte aufgemacht, jetzt der Pass zu Kane. Genau, direkt wieder nach außen zu Shaw, der mit einem Kontakt nach innen, Sterling läuft durch. Also bleibt nicht stehen. Also es war gut gespielt, der Engländer, keine Frage. Aber du musst es vor dem 16er unterbinden. Wenn du es nicht so schaffst, den Ball zu erobern, musst du das durch ein taktisches Foul machen.
Auf jeden Fall kann sich England munter dadurch unsere Abwehr durchkombinieren. Wie sieht's die Runde? War es ein individueller Fehler von Müller und Rüdiger oder hat er die Defensive im Kollektiv versagt?
Ich glaube, Stefan hat schon was Gutes angesprochen. Ne? Also wir haben sowieso sehr wenig gefoult, oder? Haben wir überhaupt richtig gelbe Karten oder so gehabt? Ich glaube nicht allzu viel. Und du hast gerade gesagt, die Dreierkette war ein Flop, ne?
Ja, er hat es ja vor allem deshalb gemacht, um das Zentrum dicht zu bekommen. Und wenn man sich die Tore anschaut, die wir bekommen haben, waren das meist Schnittstellenpässe, die Chancen entweder ermöglicht haben oder direkt zum Tor geführt haben. Also es ist halt, ich habe gesagt, wenn zwei Innenverteidiger sind, hätte man das genauso lösen können, wäre vielleicht dichter gewesen. Und ich hatte mit Lothar übrigens Podcast auch ein Fazit und der hat ganz intelligent gesagt, er hat es ja auch mal so gespielt, das ist ja nicht ganz neu, das System, aber wenn du einen Spieler hast, und da hat er gesagt, vielleicht zum Beispiel Kimmich in der Mitte, der dann nach vorne geht und das Spiel einleitet, dann hast du einen Spieler mehr, der spielen kann und machst hinten trotzdem das Zentrum dicht. Und ich glaube, wenn du da drei, sagen wir mal, Ochsen da hinten hast, dürfen solche Tore nicht passieren.
Die Frage ist, Jürgen, haben wir denn drei überragende Innenverteidiger überhaupt? Nee. Oder haben wir eben nur zwei maximal? Und deswegen
nein,
müssen wir
also ich finde auch, man hat ja auch hier gesehen, da sind ja acht Deutsche im Strafraum. und ich glaube 4 Engländer im Strafraum und trotzdem schaffen wir es nicht, weil einfach die Zuordnung nicht da ist. Also im Strafraum gibt es einfach kein Übergeben mehr. Da ist man nah dran am Mann, da muss man ganz klar gegen den Mann spielen, da muss man den Mann bekämpfen. Und wenn man alle Tore sieht, die wir heuer in dieser Europameisterschaft bekommen, siehst du immer wieder Spieler ganz alleine irgendwo stehen. Und gibt es ein ganz einfaches Mittel, einfach abzählen, das kann jedes Kind normalerweise, durchzählen und dann gibt es eine Verantwortlichkeit und nicht die Verantwortung weiterschieben, sondern wirklich zu sagen, ich gehe da auch hin, ich bekämpfe den, ich bespiele den, wenn er den reinschießt, dann ist es mein Fehler. Und so kann natürlich jeder sagen aus der Kette, nö, wieso, ich bin ja da hingelaufen, habe ja den Raum zugemacht, der andere sagt dann wieder, ich habe den Raum zugemacht und am Schluss hast du die Dinger drin und scheidest aus.
Man
und
verlässt sich aufeinander.
Ja, natürlich.
Das ist ganz gefährlich. Ne? Das Chaos löst Rüdiger aus. Rüdiger möchte einmal den Gegenspieler stellen, kreuzt die eigene Dreierkette, was echt eine Todsünde ist. Und damit weiß plötzlich niemand mehr genau in der Abwehrkette, wie ist eigentlich die Übergabe, wie ist das Stellungsspiel plötzlich. Da wird das Chaos ausgelöst. Und nun ist er ja nun Champions-League-Sieger. Eigentlich müsste er wissen, wie man sich dort verhält in so einem Abwehrzentrum. Aber das zeigt ja nur, wie ungewohnt diese Abwehrkette offenbar ist, wie wenig eingespielt ist. Mhm. Und so nimmt das Unheil halt seinen Lauf. Ein Überzahlspiel im eigenen Strafraum, trotzdem kriegst du das Gegentor. Da kann ja nun der Bundestrainer nicht behaupten, er hätte für die notwendige Stabilität gesorgt. Gegentore in 4 Spielen. Das heißt, sein Plan der Stabilität ist nicht aufgegangen. Und das ist ein Fehler von ganzen Reihe, die schon mit der Aufstellung der Mannschaft dann also losgeht.
Defensive Fui, können wir sagen. Offensive aber auch nicht viel besser, Jana und Stefan, oder?
Ja, aber zur Defensive gehört ja auch noch das Mittelfeld. Also
eigentlich alle.
Du guckst, du weißt es, ihr habt euch ja auch immer verlassen auf die Jungs, die davor gespielt haben, auf den Einsechser oder auf die Doppelsechs, die gehören ja dazu im Verbund. Mhm. Also man kann jetzt nicht den Finger heben und sagen, so die Abwehr ist schuld, das gehört schon noch zusammen. Nee, auch wenn gesagt wird, das Mittelfeld, wir haben so ein tolles Mittelfeld, ja, haben wir auch, aber das heißt auch, die Abwehr mit zu unterstützen und die Kompaktheit herzustellen, das hat ja auch nicht funktioniert.
Mhm. Es gibt ja eine Organisationsform, eine Struktur, wenn man defensiv gegen den Ball spielt und das haben sie anscheinend nicht gut umgesetzt, aber das war ja nicht nur bei dieser Europameisterschaft so, sondern das geht ja jetzt schon über 2-3 Jahre. Also man muss schon sagen, wir reden sehr häufig über die Systeme. Systeme, ja, können manchmal relevant sein, aber sie sind es nicht immer, weil am Ende des Tages sind das alles Spieler, sind alles Nationalspieler und die müssen eine besondere Qualität und eine besondere Qualifikation haben. Und wenn man dann manchmal so reinguckt eben in diese Geschichte, dann merkt man schon, dass da einfach ein paar Defizite dabei sind im Defensivverhalten, eben über die Sechser, wo du sagst, aber auch in der Dreierkette, Viererkette.
Das ist ja auch ein Punkt. Hatten wir denn einen Sechser? Ich meine, Toni Kroos hat es ja jetzt, wir haben ja nochmal gesprochen zu seinem Abschied, hat es ja auch, er würde jetzt nie den Löw kritisieren, dafür sind die zwei zu verbunden. Mhm. Aber er hat ja auch gesagt, und das ist jetzt keine richtige Kritik gewesen, aber wenn man es wirklich richtig liest, und ich habe mit ihm darüber gesprochen, sagt er halt auch, natürlich wäre es ein anderes Spiel gewesen, wenn ich hinter mir einen Casemiro gehabt hätte oder den Kimmich, dann habe ich jemanden, der hinten abräumt. Und das ist ja das Problem, was Stefan ja auch sagt, wenn du dann einen Sechser hast, der vor der Abwehr stabilisiert, aber den hatten wir natürlich nicht.
Ich meine, ist Kimmich der große Abräumer? Also bei Casemiro lasse ich das gelten, aber Kimmich so ein Typ?
Aber er interpretiert es natürlich schon ein bisschen defensiver.
Er denkt defensiver.
Das muss man, das ist einfach, das reicht ja oft auch schon.
Okay. Ja, also man kann das jetzt ja drehen und wenden, wie man will. Entscheidend ist ja trotzdem, haben wir diese Qualität auf den einzelnen Positionen und wenn du Turniere gewinnen willst, muss mindestens 80% der Mannschaft auf einem besonderen Level spielen und diese Mannschaft, da haben vielleicht 20% auf einem besonderen Level gespielt und das reicht dann in der Endsumme, reicht es dann eben nicht mehr, um einen Titel zu holen oder um einen Titel mitzuspielen. Und dann gibt es natürlich auch, wie Stefan das auch gesagt hatte und du auch richtigerweise, wir haben auch nicht mehr diese Defensivgedanken, weil unsere Grundausbildung auch in den Jugendmannschaften fängt schon an, da muss eigentlich der Vierer, muss eigentlich der Zehner sein. Ja? Und da ist auch, also wir haben in der Individualität viele Probleme, und das ist auch ein Stück weit die Wahrheit. Ich sage immer, wenn ich mich am Herzen operieren lassen will, da gehe ich nicht zum Orthopäden, da gehe ich zum Spezialisten.
Eine gute Entscheidung.
Das ist so.
Aber
und so ist es im Sport auch. Mhm. Der Effe war ein Spieler, der konnte ein Spiel über die 6 lesen. Das konnte der. Der Thomas war ein Spieler, der gut antizipieren konnte, der bei Standards unheimlich gefährlich war, ne? meistens für die gegnerische Mannschaft, manchmal auch für die eigene Mannschaft, aber das war ein anderes Thema. So, und der Mario
war. Schade, jetzt hast du es wieder kaputt geredet.
und der Mario war ein Typ, ja, sag ich mal, der die rechte Außenbahn da beackert hat und der Besonderheiten hatte. Der konnte halt aus dem Nix, hat der halt ein Ding gemacht. Ja?
So, und diese die Beschreibung passt 100%.
Ja, und ja, diese Spezialität brauchst du heute im Fußball. Und wir haben momentan, außer Manuel Neuer, haben wir keinen Spieler, der eine außergewöhnliche Qualität besitzt. Und das sehe ich so.
Und der soll eigentlich Innenverteidiger sein. Jetzt lass uns gerade noch mal, also defensiv haben wir schon mal angerissen, jetzt noch mal die Offensive. Ja, damit Stefan mal wieder zu uns kommt hier.
Ja, genau. Ich möchte ihn doch wieder entlassen, denn wir hatten ja 6 Minuten später die entlassen. Chance, in die Runde entlassen. Ich bin natürlich froh, dass du an meiner Seite bist. Insbesondere jetzt noch mal bei unserer Chance auf den Ausgleich durch Thomas Müller. Also Kai Havertz steckt da den Ball schön durch. Und dann heißt es, Müller allein gegen den Torwart, er legt ihn dann aber am Tor vorbei. War das eine zu klassische Mittelstürmer-Situation für Thomas Müller?
Für Thomas Müller war es vielleicht zu einfach.
Ja.
Wenn du aber den Ball durchgesteckt kriegst und du hast 30 Meter zum Tor, ich bin mir ziemlich sicher, dass er 2 oder 3 Gedanken in seinem Kopf hatte auf dem Weg dorthin. Zuerst mal hat er gedacht, rechte Ecke, dann linke Ecke oder vielleicht doch umlaufen. Die Möglichkeiten hatte er ja. Ich glaube, dass er einfach zu viel nachgedacht hat und dann war es schon zu spät. Normalerweise macht Thomas Müller das Ding blind und im Schlaf. Aber das war vielleicht wirklich zu einfach. Aber den muss er natürlich machen. Er hat ja selber gesagt, schlaflose Nächte. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also es ist bitter. Es ist bitter. Vor allen Dingen, dass ihm das passiert.
Also wir fangen uns hinten die Dinger, schaffen sie dann vorne nicht zu machen. So gewinnt man dann am Ende eben auch nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, was war die größere Baustelle, die Defensive oder die Offensive?
Bin ich jetzt entlassen?
Ja.
Der Spielzug der Woche wurde präsentiert von Stahlwerk. Yippie, yippie.
Schön, dass du wieder da bist, wollen wir nur an der Stelle sagen.
Eingestellt.
Da musst du vielleicht aber auch nochmal einschränkend sagen, diese Riesenchance von Thomas Müller, Mario, das war ja auch nicht rausgespielt, ne? Den haben uns die Engländer so ein bisschen aufgelegt, ne?
Ja, aber ich meine, im Fußball wissen
was
wir ja...
Was egal ist im Prinzip.
Ja, das, ne? Ob du die Chance rausspielst oder ob du die Vorlage kriegst vom Gegner.
Ja, ich wollte nur sagen, wir waren nicht so besonders kreativ.
Du musst den Gegner auch dazu zwingen, dass er... Ne, ja,
aber wir haben doch keine dazu gezwungen. Wir haben doch den Gegner nicht dazu gezwungen. Wir brauchen es ja nicht auf jeden drauf zu kloppen. Ich glaube, die Spieler wissen selbst, dass sie in ihrer Leistung, in der Erwartung ihrer Leistung völlig der eine oder andere hinten dran geblieben ist. Wir können ja von den 26, lassen wir Hoffmann mal weg, dabei nie dabei. Musiala kannst du weglassen. Aber die immer von Anfang gespielt haben, die muss doch jeder für sich erkennen, entweder reicht es international für die ganz große Klasse noch nicht. Es ist natürlich einfacher, in deiner Mannschaft zu spielen. Aber in der internationalen großen Weltspitze, da reicht es halt für den einen oder anderen Spieler nicht. Man muss sich auch ganz klar hinterfragen mit Sané. Das ist ja, also wenn ich diese Qualität habe, was er hat, muss ich doch sagen, vor so einem Spieler, wie Jürgen immer sagt, da musst du halt auch mal ganz alleine, muss der auch mal ein Spiel entscheiden können. Aber der ist ja völlig von gut und böse in seiner Spielart. Du hast ja das Gefühl bei dem, naja, ich spiele halt ein bisschen mit. Aber das ist natürlich zu wenig. Und nochmal, nicht draufhauen auf die Mannschaft, so wie Stefan gesagt hat, jetzt analysieren alles, Hansi Flick wird es im Bild gemacht haben, du musst den einen oder anderen, hoffentlich tritt er freiwillig zurück, der eine oder andere, wenn er muss, Hansi ganz klar sagen, wir können dich nicht mehr gebrauchen, es nützt nichts, junge Spieler einbauen und einfach auf 2024 und nicht sagen, nächstes Jahr wollen wir wieder Weltmeister werden, sondern auch mal Hansi Flick eine gewisse Zeit geben, um wieder etwas aufzubauen. Weil Hansi wird ein komplett anderes System spielen, Hansi wird ganz andere Mannschaft aufstellen, glaube ich, dass er die jungen Spieler mit einbaut. Aber nochmal, die Mannschaft hat sich selbst abgestraft, indem sie völlig schlecht gespielt hat.
Machen wir gleich übrigens noch. Ihr habt ja auch ein paar Mannschaften oder ein paar Ideen für eine neue Mannschaft.
Du weißt aber, dass er sich das nicht erlauben kann, dass er jetzt sagt, wir gehen jetzt nur auf 24. Nächstes Jahr steht eine Weltmeisterschaft an.
Ja, aber Tobi, jetzt sind wir doch schon wieder bei dem Beispiel natürlich.
Du kennst die Öffentlichkeit, du weißt, was da für ein Druck entsteht, du kennst unsere Runden. Wir wollen natürlich, wenn wir zu einer Weltmeisterschaft antreten, dann wollen wir nicht nur durch...
Weltmeister, ist doch klar, wie soll das gehen mit seit 2018? Wir spielen seit 2018, spielen wir im Volker Katastrophenfußball in der Nationalmannschaft. Wir haben das eine oder andere ganz gute Spiel. Aber wir sind kläglich gescheitert, 18. Jetzt sind wir im Achtelfinale ausgeschieden, mit einem Spiel gewonnen. So. Und jetzt erwarten wir, ein neuer Trainer kommt, es soll ein Umbruch gemacht werden. Und jetzt erwarten wir nächstes Jahr wieder,
aber
wir sollen Weltmeister werden. Nein.
Katastrophenfußball gehe ich auch nicht mit.
Ja, muss so, ja nicht, das ist ja meine Meinung.
Ja, genau. Weißt du, deswegen glaube ich, dass dein absolutes Potenzial eine Basis, eine Grundlage ist, auf der du auch innerhalb der nächsten 15, 16 Monate was aufbauen kannst. Wenn die Mannschaft ein System kriegt.
Nee, hört doch mal auf mit dem System. Die Spieler bleiben doch gleich.
Aber lass uns doch mal bei Flick bleiben.
Ja,
es ist natürlich, erstens mal ist ein Mythos.
Geht da mal weg von dem System.
Vertrauen. Nein, aber sie muss Vertrauen in ihre eigene Leistung bekommen. Und das hatten sie nicht. Sie wussten nicht, wo gehören sie hin. Sie haben die Leistung aus dem Verein nicht abgerufen.
Das hat weniger mit dem System, das hat mit der Person zu tun. Aber du hast selber gesagt, du gehst zum Experten. Und wenn man jetzt mal die Mannschaft angeschaut hat, der Experte Kimmich muss da draußen spielen. Man hat es ja immer gesehen, wie er reingezogen ist.
Hat er bei Bayern München auch gespielt.
Ja, aber da hat
sind die Champions-League-Sieger geworden mit ihm?
Ja, aber da hatten die ein System, da kannst du eine Position mal verändern. Ja. Und da waren zu viele Spieler, da sind wir auch wieder bei Leroy Sané, der fühlte sich auf der Position nicht wohl. Der Kroos, der sich offensichtlich jetzt nicht so wohl fand, den Sechser geben zu müssen. Wenn du so viele verschiedene Spieler...
Aber Christian, das funktioniert natürlich nicht, dass jeder da spielen darf, wo er gerne möchte.
Aber also Wunschkonzert
ist es nicht.
Was hat Flick bei Bayern gemacht? Genau. Mit dem gleichen Kader. Er hat einfach jeden Spieler dahingestellt, wo er am besten ist.
Das so stimmt nicht. Der hat zum Beispiel Müller wieder reingeholt. Müller war außen vor beim Kovac und Müller war ein ganz entscheidender Faktor.
Und wo stellt er ihn hin?
Ja.
Dort, hinter der Spitze.
Aber da muss ich mal einhaken. Wir haben halt im Sturm keinen Lewandowski, wie Müller den Lewandowski bei Bayern München hat. Das ist ein komplett anderer Fußball, den Müller spielt bei Bayern München.
Aber den haben 90%
der anderen Mannschaften. Wenn er alleine verantwortlich vorne ist, Thomas Müller, und hat eben nicht den Support von einem Weltklasse-Mittelstürmer, dann kann er seine Stärken, Instinkt, das Gespür haben, Lücken zu reißen, kann er ja gar nicht spielen.
Aber Müller,
also ist doch Fazit ist doch, der Kader gibt einfach nicht mehr.
Das ist so das, was ich sage.
Genau. Er gibt nicht mehr
momentan.
Her. Und ich finde schon, wenn jetzt umstrukturiert wird und sagt, hey, der eine oder andere raus, Toni Kroos ist schon zurückgetreten. Wir gehen mehr auf die Jugend oder auf die jungen Spieler mit Musiala, paar EM, U21-Spieler hochziehen, denen das Vertrauen
geben. Aber selbst Kunst sagt,
dass die U21-Spieler nicht die Qualität haben, Stefan. Dann muss ich denen auch Zeit geben.
Aber die muss ich auch wenn das vielleicht ein Trainer sagt, aber muss ich ja trotzdem den Jungen doch mal eine Chance geben.
Aber
ich wollte ja nur noch vorhin zu Ende führen mit 2022 bei dieser Weltmeisterschaft. Wir dürfen doch jetzt nicht hingehen und dürfen wieder das große, wir sind nicht mehr das große Deutschland. Wir sind einfach mal jetzt auch in der Weltrangliste ein bisschen abgefallen. Unsere Qualität ist nicht mehr die große Qualität, um Weltmeister nächster zu werden. So wir müssen doch auch mal zu einer Weltmeisterschaft hinfahren dürfen und sagen so, wir haben jetzt die U21 ist immer Europameister geworden. Es gibt San Baku, es gibt einen Raum, es gibt der Stürmer vorne. Genau. Das sind doch Spieler, die ich jetzt einfach mal mitnehmen muss, einladen muss und muss denen mal vielleicht 22 die Chance geben, Erfahrung zu sammeln und dann die Europameisterschaft im eigenen Land. Das muss doch mal unser Ziel sein und nicht unser Ziel sein, nächstes Jahr müssen wir Weltmeister werden. Wir müssen davon mal ein bisschen wegkommen.
Aber das hat Jogi Löw doch in der Nations League versucht. Ich glaube, es ist so naheliegend. Ich glaube, der Kader, und da sind wir jetzt wieder bei Experten, stell den Kimmich da rein, dann nimmst den Goretzka dazu, die zwei ergänzen sich super, dann hast du da dieses Bayern-Herz.
Das kann man ja machen, Christian, das kann man ja machen.
Und dann,
du hast jetzt zwei Positionen genannt. Du hast aber in einem Fußballspiel hast du 11 Positionen.
Es tut
jetzt gehst du mal weiter. Jetzt hast du noch den Manuel Neuer, dann fängst du vielleicht rechts auf der Seite, würde ich vielleicht Baku sehen, weil ich finde,
das
ist ein hochinteressanter Spieler.
Klar.
Ja. Links, Gossens und so
kann man gucken. Ich bin jetzt ein bisschen der Buhmann, lass uns das gleich bitte ganz in Ruhe besprechen. Wie gesagt, es gibt... Stefan hat eine Aufstellung, Mario, du hast bestimmt auch eine. Ja. Ich muss jetzt leider eine kurze Pause machen. Ne?
Also Gott sei Dank, für mich Gott sei Dank.
Na, aber ihr wart gerade so gut in Fahrt und ich hätte mir so unsere Mannschaft gewünscht übrigens, so aggressiv und voller Tatendrang. Also, gleich wollen wir noch über Defensive, Offensive sprechen. Was war das größere Übel und die Ära Joachim Löw, die müssen wir auch noch mal analysieren. Kurze Pause, bis gleich.
Werbung anfangen. Jeder von uns kennt und nutzt ihn, den Messenger-Dienst von WhatsApp. Ob für das Update von Freunden, die Orga von Geburtstagsüberraschungen in klassischen Gruppenchats oder auch tägliche Belanglosigkeiten, die man mal eben eintippt oder auch gerne per Sprachnachricht verschickt. Man kann sich immer sicher sein, dass der Inhalt nur die Person erreicht, für die der Inhalt eben auch bestimmt ist. Auch bei Sport1 kommt WhatsApp regelmäßig zum Einsatz, zum Beispiel bei schnellen Absprachen und neuen Infos, die es ja gerade im Redaktionsalltag häufig gibt, oder auch schon mal für die Gästeakquise für die nächste TV-Sendung. Und wenn es hinter den Kulissen hier oder da mal etwas hochkocht und die Fußballdebatten ein bisschen hitziger werden oder die Regie in der Sendepause nochmal schnell eine Anweisung ins Studio bekommen muss oder einem der ein oder andere private Chat auch schon mal zum Schmunzeln bringt, muss man sich zum Glück dank der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung keine Gedanken machen, dass jemand anderes mitliest und die Chats privat bleiben. Falls ihr euch nochmal detailliert informieren wollt, findet ihr den entsprechenden Link zur Privatsphäre bei WhatsApp in den Shownotes. Der heißt www.whatsapp.com/privacy. Werbung Ende.
Live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der EM-Doppelpass. Eine Woche haben wir noch, dann ist diese Europameisterschaft auch schon wieder Geschichte. Wir sind immer noch beim Aus der deutschen Mannschaft, ja, Pitt, Defensive oder Offensive? Was war schlimmer?
Also, wenn ich das Aufbauspiel gesehen habe, wie der Ball langsam nach vorne getragen wurde, oftmals hintenrum, zum Teil Toni Kroos hinter der Abwehrkette stand, um den Ball zu holen. Und du machst ja Fünferkette, du entziehst ja dem Mittelfeld einen Spieler damit. Dann hast du einen unglaublichen Weg vor dir, um überhaupt in den Strafraum des Gegners dann zu kommen. Also das gesamte Aufbauspiel war ja nicht gut. Ich sag's nochmal, 3 Chancen in 90 Minuten ist einfach zu wenig in einem Achtelfinale. Also ich glaube, unser Manko liegt vor allem darin, dass wir zu unsicher hinten waren, um ein gutes Aufbauspiel zu machen. Ich habe mit Oliver Bierhoff diese Woche mal länger telefoniert und
ja,
da setzt sich schon die Meinung durch, dass offenbar die Mannschaft nicht gewillt war, nicht die letzte Sicherheit hatte, konsequent nach vorne zu spielen, das Risiko einzugehen, auch mal einen Ball zu verlieren. Und so hat es ja auch Robin Gosens im Podcast vom Kollegen Florian Plettenberg gesagt. Immer dann, wenn sie nach vorne marschiert sind, haben sie es mit einer letzten Unsicherheit getan, weil sie Angst hatten, sie kriegen hinten wieder ein Ding da rein. 7 Gegentore in 4 Spielen ist einfach zu viel. Ich glaube, die Defensive hat das Turnier verkorkst.
Und immer Rückstand, ne, Tobi, oder?
Ja, immer wieder Rückstand, aber das zieht sich jetzt auch schon durch die letzten Turniere, ich glaube, turnierübergreifend.
Durch viele Spiele eigentlich, nicht nur die EM.
Ja, klar, aber also auch bei der letzten WM und sowas immer zuerst in Rückstand geraten. Das macht es total schwierig im modernen Fußball, wie es so schön heißt, noch schwieriger, weil ich glaube, unserer Mannschaft hätte es sehr geholfen, mal in Führung zu gehen, weil du dann natürlich die Räume kriegst, die du eben auch mit Spielern wie Sané, auch Gnabry ausspielen kannst. Gnabry hat überhaupt nicht stattgefunden. Ne?
Also, aber die haben beide nicht stattgefunden im Großen und Ganzen, oder?
Ja. Ja, das Vertrauen war nicht da. Ich glaube, ich weiß, beim Wortsystem sehe ich hier die Sorgenfalten.
Ich bin bei dir.
Ne, aber du brauchst als Spieler ein vertrautes System, eine Umgebung, in der du weißt, in der der eine weiß, was der andere macht. Und das hat
Müller hat es ja gut gesagt in der Pressekonferenz.
Aber sie spielen doch bei Bayern zusammen.
Ja, aber Müller.
Ja, aber Bayern ganz haben sie Lewandowski vorne. Das ist ein anderer Fußball, Thomas. Das ist ein anderer Fußball. Und den Stürmer haben wir nicht.
Aber Stefan, warum kannst du nicht als Gnabry oder als Sané mal ins 1 gegen 1 gehen? Bleibst du halt mal hängen. Das ist doch nicht schlimm, oder?
Ja, das erwarte ich schon von diesen Spielern.
Das meine
klar.
Ich, weißt
du? Das haben sie nicht abgerufen. Das muss man auch ganz klar sagen. Sie waren ganz weit weg von den Erwartungen, die sie wahrscheinlich an sich selber haben, die wir aber auch haben, was sie ja schon gezeigt haben. So, und jetzt ist es die Aufgabe vom Hansi Flick eben, das zu filtern und zu sagen, wie muss ich das System umbauen, damit diese Spieler mit den Qualitäten oder mit dem Potenzial, was sie ja haben, dass sie das wieder abrufen. Ja. Vielleicht gehört dazu ein Vertrauen, viel reden. Ich weiß nicht, ob Jogi Löw das gemacht hat. Das brauchen kann natürlich ich auch nicht, die Spieler
wissen
auch.
Alle nicht.
Was du nicht machen kannst, immer auf die anderen zeigen.
Die jungen Spieler haben schon ein bisschen geklagt, dass da sehr, sehr wenig Ansprache da war. Gerade die zweite Reihe, wo man sagt, also das war einfach, aber da war auch, es ist ja auch keiner zum Jogi mal gegangen von den Führungsspielern und hat gesagt, du, wir fühlen uns in dem System nicht wohl, lass uns was ändern. Das war natürlich schon eine Stärke von Mannschaften 2014, da wo Lahm dann zurückgerückt ist. Das war ja, kam genau. ja auch die Idee aus der Mannschaft
heraus. Das war eine Mannschaftsentscheidung im Prinzip.
Genau, das ja. war ja dann nach der WM offensichtlich, dass es nicht Yogi war, wurde ein bisschen zu seinem Glück auch gezwungen.
Aber das Murren gab es ja schon in der Mannschaft.
Das war ne? da.
Und es wurde diskutiert untereinander, aber du meinst es
natürlich, wohl... aber natürlich hatte jeder im Kopf, ich garantiere, der Kimmich hätte nicht stillgehalten, wenn er nicht gewusst hätte, der ist jetzt nach dem Turnier sowieso weg.
Okay.
Also da war natürlich auch viel Dankbarkeit. Ich meine, jeder,
also Christian, war es ein Nachteil, dass es vorher schon klar war, dass
Yogi aufhört. Glaube, das hat sich dann, das war die große Hoffnung, dass da, wir haben ja alle gehofft, wir haben ja gehofft, Yogi, jetzt kann er alles über den Tisch schmeißen, was er vorher gesagt hat, was interessiert mich von gestern, mein Geschwätz, sondern er hat ja dann die Weltmeister zurückgeholt und der nächste Schritt wäre halt gewesen, und da sind wir dann auch wieder bei Flick, weil dieser Mythos Flick, was hat er gemacht? Er hat allen Spielern, einfach die da waren, wieder die Sicherheit auf ihren Positionen gegeben. Das war der Kunstgriff und diese jungen Spieler.
Der Kunstgriff? Aber das zweite Jahr war auch ein bisschen schwächer, da sind wir uns einig.
Ja, aber auch, weil die Substanz also, im Kader natürlich weniger
ja,
wurde.
Ja, aber das war ja auch sagen. Ein bisschen schwächer. Auch das zweite Jahr vom Hansi war auch. Der Hansi hat super Arbeit gemacht bei Bayern München, muss man sagen.
Aber
wenn
war,
du,
aber
wenn du in anderthalb Jahren 7 Titel holst, ist das außergewöhnlich. Ist das richtig
aber gut. Aber es war natürlich auf hohem Niveau.
Das muss man einfach sagen.
Mehr geht nicht.
Mehr geht nicht.
Aber was sagt das über die Führungsspieler der Nationalmannschaft aus, wenn sie offenbar keinen Arsch in der Hose haben, zum Trainer hinzugehen? Wir fühlen uns nicht gut. Wir glauben, dass wir mit anderer Spielweise besser sind. Das müssen die doch können. Da sind doch genug erfahrene Spieler da, die dann zum Trainer gehen und sagen, dann wir müssen wir nach anderen
spielen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, so wie ihr das gerade gesagt habt, Murren innerhalb der Mannschaft war sehr groß. Warum wurde immer geschrieben, die Stimmen ist gut? Passt doch nicht.
Das war eine Art Waffenstillstand, die haben sich gegenseitig nicht wehgetan, da gab es keine Reibung.
So kannst du Stefan nicht erfolgreich. Das ist ja auch eine verschworene Einheit. Die haben wir am Platz aber nicht gesehen, oder?
Aber man muss
sind
das
sagen, einig, ne?
so aber wie sie schon sagen, sie waren schon...
Teamgeist
also hat gestimmt. Sie haben schon versucht, Gas zu geben, aber
der Wille war
am Ende, der Wille war da. Am Ende des Tages kommst du immer auf ein Stück weit Qualität. Was, wenn du auch heute wieder, sage ich mal, weltweit guckst, ja, auch da haben wir nicht mehr diese Qualität an Spielern, die noch in den 70er, 80er, 90er, 2000, ab 2006 wieder, 2000 haben wir dieses Loch gehabt, ja, bis 2006, und danach haben wir wieder richtig gute Spieler kreiert, also haben Spieler entwickelt, junge Spieler, auch dadurch, dass in der Bundesliga viel mehr junge Spieler zum, hat sich auch wieder verändert, der Ausländeranteil ist in Deutschland auch wieder etwas gestiegen. So, also das heißt, der Nachwuchs kommt auch wieder nicht zum Stechen, und das ist auch ein Problem. Und da sind wir auch ein Stück weit von der Linie wieder weggegangen und eben in der Individualisierung der Position. Und wenn du das heute nicht schaffst, und das ist aber weltweit ein Problem, dass du Spieler speziell ausbildest. Wenn ich sehe, wie die Abwehrspieler manchmal verkehrt stehen, manchmal auch nicht dieses periphere Sehen haben. Das kann man alles trainieren, es geht alles im Training. Aber ich muss es auch mit den Spielern machen. Aber heute wird auf was anderes Wert gelegt, und da bin ich wieder bei dem System. Heute kann jeder Spieler, und deshalb sage ich dir auch, bin ich nicht ganz deiner Meinung, weil jeder Spieler heute in den Vereinen mindestens 4 bis 5 Systeme durchspielt. Alle Spieler, die können das
alles. Bayern spielt seit Jahren, und es sind halt 8 Bayern dabei. Aber die Frage von Stefan,
ist doch ein grundsätzliches Problem, hat Jürgen ja recht, was die Ausbildung angeht. Ja. Jürgen, aber da wollte ich nochmal gegenhalten, dann würde ich ja wieder sprechen. Wenn ich 0-1 zurückliege in einem K.O.-Spiel gegen England, ich meine, du weißt auch, das sind besondere Spiele, kommt nochmal dazu, in Wembley, da habe ich keinen Willen gesehen, dieses Spiel umzubiegen. Sorry,
aber Thomas,
gesagt, der Wille,
ich sag dir auch warum.
Wo war der?
Ich sag dir auch warum.
Ja, bitte.
Weil wir einfach nicht die Typen dazu haben. Wir haben nicht mehr
die Frage Typen. Die Frage ist, haben wir nicht die Typen, oder wird es nicht mehr zugelassen, heutzutage?
Das eine schließt ja das andere nicht aus.
Ja.
Die wollen das ja alles nicht mehr. Es kommen ja alle, müssen sie mit 13 in ein Nachwuchsleistungszentrum.
Also müssen alle gleich sein,
sagst du. So, die müssen alle gleich sein. Es darf keiner mehr, Entschuldigung, vielleicht eine Zigarette rauchen, es darf keiner mehr in der Öffentlichkeit mal ein Bierchen trinken oder wie auch immer. Das müssen sie ja alles heimlich machen. Ich habe gerade vorhin in der Werbepause habe ich zu Stefan gesagt, weißt du, was mir in einer richtigen, guten Nationalmannschaft mal fehlt? Mal ein Mittelfeldspieler, so wie es Effe vielleicht mal früher war, oder auch Lothar, wenn er mal die Nerven verloren hat, wo man einfach mal hingeknallt, oder wir haben über Jürgen Kohler gesprochen, wenn der im Training verärgert war, da sind 3 Stück durch die Gegend geflogen. Bei uns passiert ja nichts mehr im Training. Das ist ja nur noch schön Wetterfußball.
Aber
da muss ich halt mal nach 7, Christian, lass mich kurz aus, ich bin noch gar nicht fertig. Es geht darum, dass du halt irgendwann einmal in einer Mannschaft einen haben muss, der mal ein Zeichen setzt, der mal ein Zeichen setzt, so, wir lassen nicht mit uns den Hampelmann
mindestens
machen.
Einen,
aber das sogar.
Mindestens,
ja. Haben wir 0,0. Ja. Toni Kroos ja. will Spielmacher sein, Gündogan will Spielmacher sein. Mhm. So, wir haben einen Kimmich, der dann die falsche Position spielt.
Wollte ich sagen,
wir
der
haben
Kimmich
einen Gnabry vorne ja. reingestellt in die Spitze, dem du völlig die Stärke nimmst. Der war bei Bayern, nur über Außen hat er gespielt. Mhm. Der kann seine Dribblings machen, der kann er in, der kann links, rechts, kann er mal draufknallen. Du hast einen Havertz auf der Fall. Warum stellt man einen Havertz nicht vorne rein? Warum lässt man den Müller nicht außen spielen? Ja. Warum lässt man den Gnabry nicht über außen spielen? Dann kriege ich im Achtelfinale einen Werner, der sicherlich eine große Qualität hat, aber der ja völlig, völlig vogelwild seit einem Dreivierteljahr rumrennt, ob das bei Chelsea war oder in der Nationalmannschaft, und stellt dann diesen vorne rein. Das sind für mich Verzweiflungstaten gewesen.
Aber da bin ich bei dir. Bei Werner zum Beispiel, wenn er dann auf der Pressekonferenz
erlebt. Der hat mit Chelsea die Champions League gewonnen, ihr Lieben. Ne?
Ja, aber der aber doch Tobi, nicht. Aber
der natürlich, hat gewonnen. In der Startelf. Der Thomas Tuchel hat sich in der ersten Elf für Timo Werner entschieden.
Aber Tobi, Entschuldigung, der hat sie nicht gewonnen.
Der sitzt auf der Pressekonferenz.
Der hat sie nicht gewonnen.
Gibt uns allen das Gefühl, er ist zufrieden, dass er nicht von Anfang an spielt. Das meinen wir doch. Oder, Stefan, das ist doch
diese... Guck doch die Pressekonferenz. Das war
vor dem ersten Spiel, haben wir gezeigt.
Genau, und dann sagt er einfach, ja, dann ist es halt so. Ja, da denke ich so.
Da hätte er auch nach Hause fahren können.
Gerade wenn du die Champions League gewonnen hast, was er sagt, oder?
So, ich sage noch was. Havertz in der Spitze hätte ich auch für sehr, sehr gute
Idee. Der hat doch die Champions League gewonnen,
der hätte da vorne drin, der kann Kopfball spielen.
Der hat sie nicht gewonnen.
Aber ich sage noch was. Wenn wir sagen, die Stimmung in der Nationalmannschaft war ja gut, so habe ich es zumindest wahrgenommen.
Ja. Ja, wurde auch so.
Ich sag dir, wo die Stimmung gut ist, der Teamgeist. Bei Dänemark.
Ja. Ja, genau.
Die haben keine Superstars oder wie auch immer Champions League-Sieger und hast du nicht gesehen. Haben sie nicht. Sie funktionieren als Team.
Ja,
genau. Und da ist die Stimmung gut.
Deswegen sage
und das
ich
siehst du auf dem Platz in jedem verdammten Spiel.
Mhm. Und in jedem
bei uns wird es aber erzählt, dann guckst du die Spiele und du siehst nichts.
Ja. Ja, ja, genau.
Aber Gosens hat ja richtig gesagt, die Mannschaft war verunsichert. Und auf die Frage von dir, die war ja gut, warum haben es die Spieler nicht gemacht, dass sie da hingegangen sind? Und es war dann auch so, schon im Trainingslager hat die Mannschaft intern gesagt, wir würden gerne Viererkette spielen. Wir haben es geschrieben. Und was passiert? Ein Spieler hat uns erzählt, vielen Dank auch. Am nächsten Tag war Mannschaftssitzung. Dann kam Yogi rein und gesagt, nicht das System ist schlecht, sondern ihr spielt es schlecht. Und dann hat natürlich keiner mehr, du hast gesehen, der wollte das durchziehen.
Ist ja auch nicht ganz, ist aber auch nicht ganz falsch, die Aussage. Ne?
Ja, genau. Sie haben ja auch keine Sicherheit gehabt. Wir haben ja darüber geredet, holen Müller früher zurück und spielen ab März das System.
Wir haben das Frankreich-Spiel, da haben wir ordentlich gespielt, sagen wir es mal so.
Ne? Ja, aber Frankreich dann, hat sich ja auch wieder ein bisschen relativiert.
Dann haben wir das Portugal-Spiel, da schießen wir uns so mal ein bisschen frei. Und dann haben wir keine Sicherheit? Das musst du mir erklären. Dann spielen wir gegen Ungarn und haben keine Sicherheit? Warum haben wir die nicht? Nochmal.
Sie waren auch nicht eingespielt. Das muss man sagen. Kam alles zu spät. Die Entscheidungen hätte es nach Spanien, nach dem 0-6 gleich sagen müssen. Wenn ich die schon alle zurückhole, dann mache ich es gleich. Und dann spielst du noch. Du hast ja gesehen, sie haben sich ja wieder ein bisschen gesteigert. Aber das war alles
das
zu spät.
Das ist ein Ansatz. Da kann man sicherlich drüber diskutieren. Das ist sicherlich ein Ansatz, wo man sagen kann, okay, wenn man dann die Überlegungen hat, um zu sagen, okay, medial wird auch das von draußen befeuert, dann kann man natürlich auch sagen, habt ihr ja auch gemacht oder wir alle haben das irgendwo gemacht dann, ja. Dann kann man das sicherlich in diese Richtung, da kann man sicherlich in diese Richtung gehen. Da bin ich absolut bei dir. Aber ich bin genauso beim Effe. Ja, eine Mannschaft ist nicht nur, ich rede zwar sehr häufig von Qualitätsspielern, aber eine Mannschaft hat auch eine Qualität, wenn sie intern stimmig ist. Ja. Und das hatten wir zum Beispiel, wir hatten 1996, Entschuldigung, dass ich mal ausschweife, aber 1996 hatten wir nicht die beste Mannschaft am Start.
Nee.
Aber wir hatten eine Mannschaft am Start. Wir haben 4, 5 Schwerverletzte gehabt. Plötzlich ist in dieser Mannschaft, genau wie bei den Dänen, ist plötzlich was, das kannst du manchmal gar nicht erklären.
Ist entstanden, so hast du
recht. Irgendwas hat sich da entwickelt. Die Jungs
sind immer... Die Sache mit Christian Eriksen, das hat die zusammengeschweißt.
Ja, ja,
klar. Dieses Erlebnis hat die zusammengebracht.
Genau. Ja. Aber das hat die und das hat die wirklich zusammengebracht.
Aber das kannst du ja nicht kreieren. Ich glaube, eher die Italiener. Die Italiener, die ein Desaster erlebt haben, sind gegen uns im Viertelfinale ausgeschieden vor 5 Jahren, haben die WM verpasst. Mancini kam, hat daraus aus einem Guss ohne Superstar
und was hat er gemacht?
Eine Mannschaft geformt. Ich habe sie gegen Belgien gesehen. Fantastisch, super, wie die miteinander arbeiten. Auch wie sie ihren verletzten Spieler dann jetzt gefeiert haben im Flugzeug.
Und es ist kein Chiellini aussortiert worden und kein Bonucci. Ich meine, es ist
eine Mannschaft geworden.
Aber hast du als Gegenspieler auch schon Angst, wenn die auf dem Platz stehen?
Der Fehler von Joachim Löw war, er hatte ein System im Kopf
und hat alle reinpressen wollen in diese Schablone. Dabei wissen wir von großen Trainern, sie sehen, welche Spieler ich habe und sucht das passende System dazu, um das meiste aus den Spielern rauszuholen. Das ist das, was Hansi Flick machen wird. Er wird hoffen, dass keiner zurücktritt, damit er möglichst viele Optionen hat und sucht dann zu diesem, Spielermaterial, zu diesen Spielern das passende System. Und deswegen war er erfolgreich. Er hat aus den Spielern, und wenn es mit Boateng war, eine erfolgreiche Mannschaft geformt.
Und er hat es mit erfahrenen Spielern gemacht. Das ist ja so ein bisschen Mythos. Er hat natürlich sehr viele Spieler hinzugezogen, junge Spieler. Aber wenn man sieht, wer war denn sein Gerüst? Das war der alte Boateng, das war der Alaba, das war eben Neuer. Das war natürlich der Lewandowski, ein Stürmer, den wir jetzt nicht haben. Aber da finde ich diese Havertz-Gedanke finde ich absolut richtig. Und den Musiala hat er ja auch nur immer partiell gebracht.
Aber das ist doch das, was ein guter Trainer macht. Du hast eine stabile Mannschaft und dann kannst du junge Spieler einbauen, weil sie in eine funktionierende Truppe reinkommen. Was wir ja tun ist, wir hoffen darauf, dass ein 18-jähriger Musiala über sich hinauswächst und uns rettet.
Das wird bei Flick
weil
auch
die
nicht
Erfahrenen
passieren.
Ja versagt haben jetzt.
Also bevor wir gleich über Hansi Flick reden, was er anders machen wird, wollen wir gleich nochmal auf die Ära von Jogi Löw zurückblicken. Was waren seine größten Fehler, aber vielleicht auch seine größten Stärken. Vorher können Sie nochmal 2 E-Bikes und 1.000 Euro gewinnen. Wir sind gleich wieder da. Viel Glück.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
So, die Hoffnung auf einen persönlichen Abschluss hat sich nicht erfüllt. Die Karriere von Joachim Löw als Nationaltrainer endet also mit einer riesigen Enttäuschung. Das Aus im Achtelfinale der Europameisterschaft. So, und dann stellen sich natürlich folgende Frage. Hätte der Bundestrainer früher zurücktreten müssen, waren die Jahre nach 2018 verlorene Jahre. Wie sieht die Bilanz von Joachim Löw aus? Ich würde sagen, so schaut's aus. Oder so schaut sie aus.
Wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Die Zeit ist um und die Ära Löw Geschichte. Und bis zuletzt polarisiert der scheidende Bundestrainer. Die einen sagen, gut, dass wir ihn hatten, die anderen, gut, dass er weg ist. So schaut's aus. Als Löw 2004 beim DFB anfängt, ist der deutsche Fußball spielerisch und ergebnistechnisch am Boden. Das Duo Klinsmann-Löw soll wenigstens verhindern, dass die WM im eigenen Land zur Blamage wird. Sie wird es nicht. Im Gegenteil, Deutschland erlebt das Sommermärchen und die rasante Rückkehr der Nationalmannschaft in die Weltspitze. Dank Klinsmann und Löw. So schaut's aus. Der Bundestrainer Löw fördert und fordert ab 2006 alleinverantwortlich einen neuen Stil. Er reformiert radikal die deutsche Spielweise. Die Fußballergeneration, die unter Löw heranwächst, spielt fast ein Jahrzehnt auf einem technisch so hohen Niveau wie keine deutsche Nationalmannschaft seit den 70er Jahren. Der Lohn? Die WM 2014. Dem Fußballreformator Löw muss man dafür ein Denkmal bauen. So schaut's aus. Der Führungsstil des Trainers Löw überzeugt nicht immer. Der Reformator vercoacht sich auch bei großen Turnieren. Seine Lieblinge haben Narrenfreiheit. Andere wie Ballack und Frings werden eiskalt ausgebotet.
Die Art und Weise wahrscheinlich hätte man etwas anders machen können.
Auch das Leistungsprinzip wird immer wieder außer Kraft gesetzt. Und zur Erinnerung, die WM 2014 gewinnt Löw mit dem Co-Trainer Flick. Doch seit Flick weg ist, hat die Nationalmannschaft keinen großen Erfolg mehr gefeiert. So schaut's aus. Bis 2016 erreicht Löw bei jedem großen Turnier mindestens das Halbfinale. Danach scheitert er bei der WM 2018, bei der EM 2021 und dazwischen bei 2 Nations League Turnieren. Lothar Matthäus wirft Löw Sturheit und Taktikfehler vor. Denn viele Spieler spielen bei ihren Clubs deutlich besser als im Nationalteam. Es gibt krachende Niederlagen gegen Holland, gegen Spanien und gegen Nordmazedonien. Es gibt einen gescheiterten Neuanfang, es gibt Rückholaktionen, es gibt alles, nur keinen Erfolg. So schaut's aus. Kehren wir zur Ausgangsfrage zurück. Ist es gut, dass wir Löw hatten oder ist es gut, dass er geht? Wahrscheinlich ist beides richtig, denn ein Neuanfang ist dringend nötig. Das England-Spiel markiert nur den Tiefpunkt einer Entwicklung.
Verdienter Sieg für England, Gratulation natürlich. Aber wir haben eben auch zu wenig gemacht.
Nichts, also wirklich keine Abschlüsse, kein wirkliches Aufbäumen. Das war sehr passiv, es war einfach wirklich absolut verdient, dass wir raus sind.
Keine Fortschritte seit 2018. Hat Joachim Löw also, wie Pit Gottschalk analysiert, 3 Jahre vergeudet und verstümpert? Oder war, wie Stefan Effenberg meint, mit dieser Truppe einfach nicht mehr drin? Wie schaut's aus?
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Ja, bevor wir darüber diskutieren, was eigentlich bleibt von der Ära Löw, Stefan, müssen wir erstmal sagen, 11 Jahre waren doch richtig gut. Ne? Und ja, da muss man auch sich bedanken mal beim
Bundestrainer. Ne? Auf jeden Fall. Wir haben uns gerade darüber unterhalten. 5-mal Halbfinale in den Titel 2014. Ich glaube, die Euphorie war so groß in unserem Land wie noch nie davor. Er ist ein Trainer, und das haben nicht viele geschafft, eben den Pokal, den Weltmeisterpokal zu holen. Natürlich waren die letzten 3 Jahre mit den Spielen, die ja gerade im Bericht genannt wurden, nicht gut. Aber jetzt ist auch eine Ära zu Ende. Aber trotzdem finde ich, man sollte ihm applaudieren. Mit Sicherheit hat er Fehler gemacht. Das machen wir alle, das machen wir heute noch. Aber ich denke, wir sollten stolz darauf sein. Und jetzt gilt es, Neuanfang zu starten mit Hansi Flick. Aber zurückblicken, wirklich war das richtig gut.
Wie seht ihr das? In meinen Augen. Mario?
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich meine, es ist ja immer... Wir sind alle gerne dabei, ne, wenn es schlecht läuft, raufzukloppen. Aber wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, 2014 Weltmeister geworden. Wenn er da zurückgetreten wäre, hätten wir doch alle gesagt, ist der eigentlich bekloppt? Ist der eigentlich bekloppt?
Also wir hätten es wieder in die andere Richtung gedreht, wolltest du sagen.
Dann. Ja. Das ist ja das Kuriose, ist ja in Deutschland, wie du es machst, ist ja immer erstmal verkehrt, weil du kannst ja nur Fehler machen. Hm. Nochmal, wäre er zurückgetreten, hätten sie gesagt, ist er bescheuert, im Höhepunkt. So, dann glaube ich auch der Gedanke, ich würde gern Europameister werden, deswegen hat er wahrscheinlich auch weitergemacht.
Ne? Ja.
Und jetzt kommen wir ja zu dem 2018, ist es ja in der Vorrunde ausgeschieden. Was jedem mal passiert, andere waren gar nicht dabei, andere Nationen.
Italien,
die waren gar nicht,
letzte WM.
Die waren gar nicht dabei. So, und dann muss ich doch mal fragen, wer hätte es denn zu diesem Zeitpunkt damals machen sollen? Wen hätten wir denn gehabt als Nationaltrainer, als Nachfolger? Das wäre ja dann die nächste Frage gewesen. So, jetzt haben wir das große Glück, muss man doch ganz klar sagen, dass bei Bayern München etwas passiert ist zwischen Hasan und Hansi Flick. Wen hätten wir denn genommen, wenn Hansi Flick, wenn der Streit nicht gekommen wäre zwischen den beiden? Wer wäre denn der Nationaltrainer geworden? Einzige wäre wahrscheinlich dann noch Stefan Kunz gewesen. Das wäre die einzige Option danach gewesen. Ansonsten hätte ich keinen gesehen, außer du holst vielleicht mal einen ausländischen Nationaltrainer. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber vom Grunde her muss ich sagen, ich fand es toll, die Ära Löw, muss man sagen, die hat was hergegeben, der hat was hergemacht. Klar, die letzten 3 Jahre, aber auch da ist ja immer einfach zu sagen, der Trainer war dran schuld.
Ja, und man
sehe das sowieso ein bisschen
anders. Man darf auch nicht jetzt mit dem Finger nur auf Jogi Löw zeigen, sondern vielleicht habe ich auch ein bisschen den Eindruck gehabt, dass die Jungs ihn ein bisschen im Stich gelassen haben.
Ja.
Genau, das gehört die Mannschaft natürlich auch dazu. Peter, beim Beitrag haben wir gerade gehört, du bist nicht ganz so positiv gestimmt.
Also 2018, Stefan Kunz wäre ja erstmal nicht die schlechteste Option gewesen. Und natürlich hätte man schon damals auch der Tradition folgen können, dass der ehemalige Assistent Hansi Flick, der war zu haben, das dann übernimmt. Und vielleicht wäre es sogar dem deutschen Fußball gut gewesen, jemanden aus dem Ausland tatsächlich zu verpflichten, der neue Impulse reinbringt. Ein Jahr zuvor hat man ja den Confed Cup gewonnen. Das war eine junge Mannschaft, weil es ja die B-Mannschaft war. Also man hat genug Möglichkeiten gehabt, dort etwas Neues zu kreieren. Ich betrachte es jetzt nach 3 Jahren jetzt im Nachhinein. Deswegen ist das nicht ganz fair. Aber in 3 Jahren ist ja nichts passiert, was den deutschen Fußball in irgendeiner Weise besser gemacht hat. Ist ja nichts passiert. Also sind es 3 verlorene Jahre. Von 7 Turnierspielen haben wir 2 gewonnen. Das kann doch jetzt nicht unser Anspruch sein. Bei der Qualität, die wir doch an Fußballern haben. Und deswegen ist das Urteil, 3 Jahre sind verloren, gestümpert, verlorene Jahre. Aber andererseits, es konnte ja auch niemand das ändern, weil ja der DFB führungslos ist seit dieser Zeit. Reinhard Grindel, Fritz Keller, Rainer Koch, da ist ja keiner da, der mal sagt, Leute, wollen wir da mal in die richtige Richtung gehen? Wo sind die Zukunftsfragen beantwortet? Oliver Bierhoff hat die U-Mannschaften übernommen, ist aufgestiegen. Ich finde seine Rolle auch besser, als es in der Öffentlichkeit oft wahrgenommen wird. Aber im Präsidium hätte ja noch ein weiteres Korrektiv da sein können. Und wenn es nur nach Führungsfragen ist, machen wir eigentlich mit der Nationalmannschaft alles richtig. Ohne Not mit Löw verlängert. Und so kommt man in eine Loyalitätsfalle hinein, die den Fußball jetzt in eine Sackgasse gebracht hat. Und jetzt dürfen wir gucken, wie wir wieder rauskommen.
Aber dann stelle ich dir mal ganz kurz eine Frage, Piet. Findest du es denn verkehrt von Jogi Löw, also 14 Weltmeister geworden, 18 katastrophal abgeschnitten, dass er selber den eigenen Antrieb gehabt hat, zu sagen, das muss ich korrigieren. Ich will diese Chance jetzt nochmal haben, um das zu korrigieren. Es hat nicht funktioniert. Aber
nee, also den Antrieb finde ich richtig. Wie er es gemacht hat, ist falsch. Er hat ein halbes Jahr für die Analyse gebraucht. Hat irgendwann zwischen Tür und Angel, vielleicht geht es auch nicht anders, 3 Spiele aussortiert, um irgendwann festzustellen, ja, Corona-bedingt konnte er auch nicht so einspielen. Die Qualität reicht offenbar doch nicht. Er holt 2 der 3 wieder zurück. Das war ein Zickzack-Kurs in dieser Zeit, der zu dem Ergebnis dieser EM geführt hat, wie wir es jetzt gerade erlebt haben. Das ist das, dass er den Ehrgeiz hatte, finde ich gut. 2016, da ging Frankreich völlig unverdient auszuscheiden im Halbfinale, dass er es reparieren wollte, finde ich nicht alles gut. Aber dieser Zickzack-Kurs des Bundestrainers, das muss man ihm vorwerfen, dass er dann nicht konsequent geblieben ist, dass er nicht hingehört hat, dass er stur war und nicht geguckt hat, was kann ich mit den Spielern, wie ich sie habe, jetzt besser rausmachen.
Das bestätige ich. Ich finde, den entscheidenden Fehler, den Jogi Löw gemacht hat, war, dass er zum Teil wirklich das Leistungsprinzip ausgesetzt hat. Und gesagt hat, ich experimentiere jetzt mal hier und da. Und die wirklich Leistung gebracht haben, ein Hummels, ein Müller, ein Boateng, einfach zu sagen, nein, die spielen bei mir keine Rolle mehr. Das wird auch nie ein deutscher Fußballfan verstehen. Weil es kann ja nur um Leistung gehen. Wenn das ausgesetzt wird, dann haben, glaube ich, viele, viele Millionen Bauchschmerzen damit.
Weil einen haben wir vergessen, der 2018 doch auf dem Markt gewesen wäre, das ist Thomas Tuchel. Und der hat ja nachdrücklich jetzt bewiesen, dass er es könnte. Also ich glaube, es ist immer einer da, aber ich gebe euch recht, von sich aus zu sagen, zurückzutreten nach so einem Debakel. Und man darf ja eins nicht vergessen, sie haben eine perfekte Qualifikation gespielt, das gab es ja auch noch nicht.
Immer einer da.
Aber da muss ja von oben entschieden werden und sagen, Jogi.
Ja, von oben, aber oben war ja nicht.
Noch nicht so. Eben.
Aber ich glaube drauf. Der Hansi Flick 2018 ist ja auch nicht der Hansi Flick, der jetzt ist. Ne? Also auch in seiner ganzen Bedeutung, in dem wir in die Kabine kommen wird, ne? Was er für Titel gesammelt hat, wirklich, das hat er gerade gesagt, ne? ist ja wirklich Wahnsinn, das hat es in der Form nicht gegeben. Also da kommt jetzt ein richtig erfolgreicher Trainer, der aktuellen Generation sozusagen in die Kabine. Das war ja 2018
das nicht. War nicht
also, da war
so
nicht auf dem Schirm. Er war auch in der Nationalmannschaft.
Und er war selbst Spieler. Also er kann beide, er hat beide Seiten. Er kennt beide Seiten. Ja. Er war sehr erfolgreich jetzt als Trainer, aber er war auch Spieler. Er hat auch bei Bayern München gespielt. Also er hat schon, sage ich mal, jetzt sein Repertoire so extrem erweitert und jetzt ist er auch für die Spieler natürlich glaubwürdig.
Und er nimmt 8 von Bayern mit und hat aus seiner Nationalmannschaft
Zeit auch noch sehr viele Kontakte. Also ich muss auch sagen, ich bin ein riesiger Fan von der deutschen Nationalmannschaft. Es war ich schon immer, am meisten natürlich auch in der Zeit ab 2006 bis 2014. Ich fand sogar, dass wir 2010 besser gespielt haben
sehr schön Fußball
als 2014. Ja. Das ist meine persönliche Meinung. Aber trotzdem glaube ich, gab es immer so Zyklen, wo eben mal Spieler nicht die Leistung gebracht haben oder auch wir von den Talenten her nicht so gesegnet waren. Aber das wird sich auch alles wieder nivellieren. Das braucht ein bisschen Zeit, das braucht ein bisschen Geduld. Aber ich bin trotzdem nach wie vor, und das muss ich sagen, das hat meinem Kimmich sehr gut gefallen, als er da geweint hat und so, ne, da sieht man einfach, der Junge ist mit Herzblut dabei. Ja.
Und
der ist durch und durch, will der was erreichen. Und das sind so Jungs, die braucht man im Sport und der wird auch seinen Weg machen.
Er hat auch öffentlich ja auch kritisiert. Ja? Also er war der Einzige, der auf der Pressekonferenz mal gesagt hat, das passt alles. Und wurde dafür, muss man auch noch sagen, intern gerügt. Und das finde ich auch so ein falsches Zeichen. Weil da hast du einen und ich finde, das ist halt schon einer, Mario, das ist ja ein giftiger Spieler, der will, der kann. Und der hat halt da außen einfach das nicht abrufen können.
Aber das ist ja Vergangenheit. Der wird ja nie mehr außen spielen.
Genau.
Ja. Das stimmt. Hat absolut das Potenzial, jetzt auch Toni Kroos zu folgen.
Auch Goretzka und er werden zentral spielen.
Hansi wird genau die 2 auf die 6er Position stellen, wie er es bei Bayern auch gespielt hat.
Das weiß er auch schon. Deshalb hat er auch ruhig gehalten. Er weiß, dieses Experiment ist zu Ende. Er wird 6er spielen, völlig richtig. Dann kommt der Goretzka mit hinzu. Und dann hat man ja, und so alt, das darf man nicht vergessen, so alt sind die 2 ja jetzt auch noch nicht. Also da hast du dann schon mal einen Kern, auf den er aufbauen kann.
Ja, und du hast einen Pool von U21-Spielern, die Europameister wurden. Und falls ihr das ein bisschen verfolgt habt, viele haben gesprochen über Portugal, Spanien, Holland. Was für Megatalente. Und Deutschland wurde gar nicht genannt. Ja.
Sie wurden aber Europameister. Also gibt es einen Pool an Spielern, auf die du jetzt zurückgreifen kannst.
Warum
die Mentalität der Jungs war auch
einfach. Ja. Sie wurden Europameister mit einer Mannschaft, die vielleicht ein bisschen jetzt mit den Dänen oder den Schweizern zu vergleichen ist, die sehr über Spirit und über Teamgeist und über Miteinander gekommen ist. Da ist was gewachsen.
Das ist sympathisch.
Total sympathisch, richtig gute Typen drin. Wir haben gerade in der Pause drüber gesprochen, wir haben vor der Pause schon kurz über den einen oder anderen gesprochen. Sicherlich werden die punktuell reingeschmissen, aber ich bin mir sehr sicher, so wie ich es auch gehört habe von Spielern, die unter Hansi Flick gespielt haben. Ich glaube nicht, dass er groß unterscheidet in jung oder alt, dass es jetzt sein oberstes Ziel ist, da ich will unbedingt die jungen Spieler. Er wird ganz klar, das hat er auch damals, als er beim Bayern reingekommen ist, in gute und in schlechte Spieler unterscheiden. Er wird wieder die Nationalmannschaft zu der Mannschaft machen, wo die besten Fußballer sich treffen und eben nicht mehr die große Ausbildungseinheit ist.
Und das hat man ja schon gesehen. Toni Kroos hat ja gesagt, der kam vor der EM schon auf ihn zu und sagt, ich möchte mit dir weiterarbeiten. Und das ist ja genau richtig, Mario, was du gesagt hast. Der wäre ja dumm, wenn er jetzt irgendwen verkretzen würde. Der wird natürlich sagen, macht alle weiter. Und dann setzt er wieder auf Erfahrung, aber dann so, wie er es für richtig hält. Und wieso soll er sich da beschneiden?
Mhm. Aber wenn wir so gut sind bei den Junioren, was ich nicht verstehe, ist, wir haben einen Junioren-Bundestrainer, Stefan Kunz. Der ist dreimal in Folge ins EM-Finale gekommen, zweimal hat er es gewonnen. Er weiß also, wie es geht. Und so viele haben wir noch nie gehabt. Ich glaube, noch nie einen, der das geschafft hat. Wieso ist er eigentlich nicht im Trainerstab gewesen, um genau diese Brücke und diese Impulse einzubringen? Stattdessen sitzt er bei der ARD. Und ich denke mir, die Erkenntnisse, die er da verlautbart, ehrlich gesagt, die hätte man auch bei der Nationalmannschaft ganz gut gebrauchen können.
Und er war der Einzige, muss man sagen, es ist ein DFB-Trainer, der da im Studio sitzt und sagt, die Dreierkette war falsch. Also da merkt man ja schon,
Vielleicht ist er deswegen auch nicht mitgenommen worden, weil nur Ja-Sager nämlich bei der Nationalmannschaft.
Da muss man ganz sagen, Bierhoff hat ihn ja auch nie so richtig dann auf vorne geschoben
in den Gesprächen. Er muss auch Olympia machen noch, ne? Also vergiss das.
Also glaubst du wohl, wenn er da arbeitet im ARD-Studio, hätte auch gerne da bei der Nationalmannschaft gearbeitet. Aber was man dem DFB vorwerfen muss, weil wir eben dran nach, wer hätte denn Trainer sein können? Jeder Vereinsmanager, der einen Trainer gerade neu installiert, hat im Hinterkopf schon, was passiert eigentlich am Tag X, wenn ich wieder einen Trainer brauche, weil es mit dem nicht funktioniert. Du bereitest also parallel immer Kontakte vor, wer könnte welcher. Wer hat das eigentlich beim DFB gemacht, für den Fall, dass das mit Joachim Löw nicht mehr weitergeht, um zu machen? Ja, jetzt haben sie Glück gehabt, weil Hansi Flick sowieso weg wollte von Bayern München.
Wäre das gewesen. Bitte? Bin seine Aufgabe, wäre das gewesen.
So ein Notfall. Präsidium im Allgemeinen, wahrscheinlich Oliver Bierhoff im Besonderen.
Ja, dann sag mir mal den Namen des Präsidiums.
Naja, es gab von Rainer
Grindel über Fritz Keller. Ist da hohe Fachkompetenz drin?
Ja, das meine ich ja.
Das ist das nächste Problem beim DFB. Das ist das nächste Problem beim DFB. Der Einzige, der wirklich Fachkompetenz hat, ist Oliver Bierhoff. Alles drumherum, auch in der Vergangenheit, war doch keine hohe Fachkompetenz im Fußball.
Aber das ist ja das Problem des DFB.
Das ist das nächste Problem.
Und da wurden immer Trainerfindungskommissionen
gegründet. Und da gilt es, Leute einzusetzen, die diese Kompetenz einfach haben. Und da gibt es doch genügend auf dem Markt.
Also ich muss ergänzen, Philipp Lahm ist auch mit drin, aber auch interessant, Philipp Lahm und Bierhoff, die einzigen, die wirklich Fachkompetenz haben, haben kein Stimmrecht. Also auch eine Konstruktion, wo ich sage, das geht sind nicht. Ja neunköpfig, zehnköpfig und dann hast du zwei Ex-Spieler drin, aber die dürfen nicht mit abstimmen.
Aber die sind ja auch intern sehr mit sich selbst beschäftigt, ihre eigene Haut zu retten, den Machterhalt, dass sie da an ihre UEFA-Geld rankommen, in Kommissionen und Exekutivkomitees. Führungslos ist der DFB und solange das Problem ist, werden wir auch keine klare Struktur, eine Ausrichtung bei der Nationalmannschaft haben.
Stefan Kunz, der hat natürlich wirklich, muss man sagen, die Schnauze voll. Also ich glaube, dass nach Olympia der dann auch seinen Schlussstrich ziehen will, weil er sieht, ich bin da nicht gefragt. Und,
ja gut, es geht ja nicht mehr weiter dann für ihn auch eigentlich. Ne?
Ja, na gut, muss man auch mal hinterfragen, dem gleichen Trainerstab jetzt weiterzuarbeiten. Gut, Hansi ist mit denen sehr eng und arbeitet gerne mit denen, aber nimmt jetzt auch mit den Jirul noch einen
dazu. Ja, ist das ein Fehler? Ist das schon wieder ein Fehler, der dann begangen wird?
Man, finde ich, man muss halt mal hinterfragen. Ich meine, die sind ja auch alle mitverantwortlich.
Warum macht man nicht einen Cut jetzt? Ne?
Das ist ja der DFB.
Ja, ja, warum nicht?
Ja, man schwimmt gerne in der eigenen Suppe scheinbar.
Aber die sind ja mitverantwortlich auch, oder?
Ja, aber es ist natürlich eine Sonderkonstellation. Flick mag das Team ja. Also wenn da jetzt ganz ein Neuer kommen würde, aber der ist mit Köppi eng, den Sorgo hat er damals als seinen Nachfolger empfohlen. Also
das aber er bringt halt ja trotzdem noch jemanden mit.
Genau, oder den vom FC Bayern, oder? Den Danny Röhl. Von dem her wird sich schon ein bisschen was ändern. Aber gut, schauen wir es uns an.
Ja gut, das werden wir auf jeden Fall machen. Das ist ja wohl, das ist ja wohl klar, oder muss man so sagen. Ja,
aber gerade bei der Personalie Stefan Kunz, da bin ich ganz bei Pitt, hätte man sich schon mal auseinandersetzen müssen.
Wäre sehr ungemütlich für Oliver Bierhoff geworden. Er weiß schon genau, dass er mit Hansi Flick jetzt auch einen hat, der... Genau.
Ungemütlich ist halt beim DFB nicht so gefragt.
Ja. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Eben, also ich freue mich über Flick, aber in der Spitze beim DFB muss ich auch einiges ändern.
Man will aber keinen haben, dringend. Stefan, das ist das Problem.
Bitte?
Man will ja keinen haben. Und kommt Oliver Bierhoff nicht so gut dabei weg jetzt bei der ganzen Geschichte wieder?
Auch er muss sich selber hinterfragen. Und er muss auch hinterfragt werden, ganz klar. Weil er hat ja die Ära mitgeprägt. Und hier kommen wir wieder, der Trainer ist die ärmste Sau. Aber da gehören dann auch noch Leute hin oder dahinter oder dazu, die auch hinterfragt werden.
Hansi Flick hat zur Bedingung gemacht, dass Oliver Bierhoff bleibt, damit er mindestens einen Ansprechpartner im Verband hat, weil alles andere ist ja offenbar sehr schwammig und sehr sich auflösend da. Er wollte mindestens einen haben, auf den er sich verlassen kann. Ja,
vertrauen wir.
Und deswegen ist auch diese Achse gebildet worden. Hansi Flick hat das einfach zur Bedingung gemacht, dass Bierhoff bleibt.
Ja. Okay. Ich wollte ihn auch jetzt nicht da wegjagen, verstehe mich nicht falsch, aber ich finde trotzdem, dass auch Olli duckt sich auch ein bisschen weg jetzt aus meiner Sicht, oder?
Liegt am Oliver
jetzt? Ich finde halt komisch ist natürlich, dass gleich bei der Pressekonferenz gesagt wird, der Abschließenden, es wird jetzt erstmal keine Interviews mehr geben. Ich finde, das ist sehr, da macht man wieder da weiter,
wo man aufgehört hat. Wir müssen ja auch mal Urlaub machen, sag mal. Also so eine Europameisterschaft, die ist doch auch anstrengend.
Zehrend, ich kann mich erinnern, ich war dabei.
Und Oliver Bierhoff baut ja auch jetzt seit einigen Jahren mittlerweile eine sehr, sehr große Fußballakademie. Das soll ja so ein bisschen das Harvard des Fußballs werden, was sie sich 2014 Weltmeister. Ja, sie wollen jetzt einfach, das war ja damals der Ursprung des Ganzen und auch der Impuls. Wir wollen hier als stärkste Fußballnation der Welt auch anderen die Möglichkeit geben, immer wieder einladen. Was macht der DFB? Wie geht das ist sein Projekt. Ich glaube, es wäre jetzt absolut falsch, ihn zu diesem Zeitpunkt da rauszunehmen und dann plötzlich zu ersetzen, weil wir sind ja jetzt auch bei 80%, glaube ich.
Da muss er doch mal dafür sorgen, dass Fußballkompetenz in den DFB reinkommt. Ich wollte gerade fragen, Jürgen Kohler zum Beispiel, lange Fußball gespielt, Europameister geworden, Weltmeister geworden. Warum holt man nicht mal solche Leute in ein DFB-Team mit rein? Und wenn man es nur holt, in der beraterischen Funktion. Aber das ist, weil das Selbstdarsteller...
Man muss ja sagen, es gibt ja sowas, aber Berti Vogts ist ja schon ausgetreten. Weil er sagt, zu Recht, alles, was ich da vorschlage, wird sowieso nicht umgesetzt.
Aber du musst doch jetzt, langsam muss man doch mal beim Deutschen Fußballbund erkennen, dass die letzten Präsidenten, dass die einfach eine Vollkatastrophe waren. Ja. So, dass man die dahingesetzt hat, dass sie rumfahren können, der eine lässt sich eine Uhr schenken oder was auch immer. Hol doch mal, wir haben doch Europameister, wir haben doch Weltmeister, die vielleicht ein bisschen Ahnung haben vom Fußball. Und warum macht zum Beispiel Borussia Dortmund ein Kehl zum neuen Sportdirektor? Alles, wo man Bayern, München, Hassan, wie auch immer. Hast du gerade einen Job, Jürgen?
Ich bin aber auch nicht auf der Suche.
Nein, aber verstehst du, was ich meine? Ja. Es gibt doch genügend ehemalige Spieler, die in einem gewissen Alter sind, die einfach sagen, wir kennen uns aus dem Fußball, wir wissen was. Mach doch mal so ein Beraterteam wenigstens, wenn du einen Präsidenten hast. Für den Präsidenten.
Aber du brauchst erstmal den Präsidenten. Und dann sage ich, ich weiß, ich tue dem Philipp keinen Gefallen, aber der sitzt da drin und ist verantwortlich für übrigens die M224. Wenn man den... sagen würde, Philipp, wir brauchen dich jetzt, dann kann er das gar nicht ablehnen. Und dann hast du einen, und wenn man weiß, wie viel der rund um die WM 2014 da gemacht hat.
Ist Philipp ein DFB-Präsident?
Ich muss sagen, ich kenne keinen Spieler, der Spieler schon von Funktionär war, wie Philipp. Also ich finde es erstaunlich, er fühlt sich im Anzug und Schlips total wohl. Ja. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber er wär perfekt.
Ja, aber er hat doch schon recht. Der DFB gibt für einen PR-Berater Diekmann 370.000 Euro, wie es war, aus, damit er sie berät, offenbar in PR-Tätigkeiten. In
Darstellung im Grunde.
Also es gibt offenbar Geld, dass man nicht der Jugendabteilung gibt, sondern einem PR-Berater, damit er den großen Herren sagt, wie sie sich in der Öffentlichkeit bewegen können. Dieses Geld gebe ich doch in Kompetenz aus, binde Leute an mich herum. Ich glaube auch, dass die Akademie ein Gamechanger ist, das wird sehr wichtig werden. Dort macht man Untersuchungen. Wir wissen zum Beispiel, dass es in 2028, dann ist ja auch eine Europameisterschaft, dass wir nicht nur keinen Mittelstürmer mehr haben werden, wir werden auch keine Torhüter haben. Wir haben festgestellt, ich habe das interne Papier gesehen, 2028 keinen Weltklasse-Torhüter mehr in Deutschland, der dort, sagen wir, zum Zug kommen kann.
Das
ist genau
der Punkt. Und deshalb, das vergisst man ja so oft, Flick. Ja, das ist ein Mann, der in die Stadien geht. Das ist ein Mann, der mit den Trainern redet. Das sind ja Sachen, die Löw nicht gemacht hat. Und Flick weiß auch schon, der hat ein ganz, ganz gezieltes Auge auf die Jugendakademie. Also deshalb ist ja der Gerland auch im Gespräch. Also da wird sich einiges tun. Und das wird dann ein Bundestrainer sein, der die Gesamtheit sieht.
Wir sind auf jeden Fall einig, es muss dringend was passieren. Ne? Und 2028, ganz so weit sind wir natürlich noch nicht. Wir reden gleich weiter, Tacheles. Ne? Wir haben noch ein paar Aufstellungen gebastelt. Ne? Also wer soll jetzt rein? Welche Mannschaft wird Hansi Flick ins Rennen schicken demnächst für Deutschland? Nochmal die Chance für Sie auf zwei E-Bikes und 1000 Euro. Viel Glück, bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen, der EM-Doppelpass. So, wir schauen jetzt nach vorne. Hansi Flick übernimmt ja jetzt für Joachim Löw nach dem Ausscheiden am Dienstag bei der EM gegen England im Achtelfinale 0-2, falls das jemand noch nicht mitbekommen hat. Wir brauchen jetzt einfach eine neue Truppe und Mario hat sich unter anderem Gedanken gemacht. Bin sehr gespannt.
Goldrichtig aufgestellt. Expert präsentiert die Top 11 der Woche.
Ja, für dieses Turnier leider nicht mehr, aber dann ja vielleicht für die Zukunft. Und Mario, ich glaube, einen bekommst du mit der Top 11 auf jeden Fall überzeugt, und zwar Joshua Kimmich. Denn wenn es nach dir geht, kehren wir zurück zur Viererkette und Kimmich und Goretzka wieder ab ins Zentrum.
Ja, ich meine, es liegt ja auf der Hand. Ne? Hansi Flick hat bei Bayern beide auf der 6 spielen lassen und er wird erstmal auf den Bayern-Block auch setzen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass er mit Kimmich, Goretzka wieder auf der 6 spielt, Gnabry, Sané über außen, Havertz vorne drin, Müller wird das sicherlich auch dabei lassen, zumindest mal noch für die WM nächstes Jahr. Und deswegen glaube ich schon, dass er im Großteil mit den Bayern-Spielern spielen wird, weil mit denen er die meisten Erfolge gehabt hat.
Gündogan und Hummels sind nicht drin, nicht nur in deiner Aufstellung, sondern tatsächlich gar nicht mehr im Team. Du hast in unserem Podcast Meine Bayern-Woche deren Rücktritt gefordert. Nicht mehr gut genug aus deiner Sicht?
Nein, es reicht halt für die internationale große Klasse reicht es halt nicht mehr. Ne? Das hat man einfach auch gesehen bei Hummels und auch bei Gündogan. Das ist meines Erachtens ein Schlafwagenfußball und das ist heute nicht mehr gebraucht. Die Spieler werden in der Offensive immer schneller. Süle habe ich bewusst reingemacht, wenn er mal ein paar Kilo abnimmt und endlich mal sich auf den Fußball konzentriert und nicht immer nur auf McDonald's oder sonst irgendwas.
Dabei hatte der ja unter Flick bei Bayern jetzt auch nicht den besten Stand. Ne?
Ja, aber die Zeit läuft ihm ja auch weg. Also Süle muss sich jetzt dann irgendwann mal entscheiden, ob er dann vielleicht einen Werbevertrag für so eine Fastfood-Kette macht oder Fußballer bleiben will. Und er sollte sich auf Fußball konzentrieren, weil ich sehr viel von ihm halte. Er ist schnell, er ist sehr zweikampfstark, er ist in der Offensive bei Standardsituationen. Wenn sie dann irgendwann mal vernünftig reingeschlagen werden, ist er sehr wichtig. Und deswegen glaube ich, dass mit Süle ein Innenverteidiger noch da ist, der diese Position auf jeden Fall ausfüllen kann. Und wie gesagt, Hummels ist für mich, die Zeit ist nun mal vorbei im international großen Fußball.
Hören wir uns mal an, was die Runde zu deiner Aufstellung sagt. Ich glaube, Stefan hat eine andere Aufstellung mitgebracht.
Das war die Top 11 der Woche, präsentiert von Expert mit den besten Empfehlungen.
Ja, sehr interessant, muss ich sagen, an der Stelle, Mario. Da gibt es bestimmt ein paar andere Meinungen. Und Stefan hat auch eine Aufstellung, die gucken wir uns gleich an. Vorher erstmal hast du auch eine These aufgestellt in deiner T-Online-Kolumne. Da sehen wir sie. Flick wird Karriere in der Nationalelf beenden müssen. Ob die von Sané, Werner, Gnabry oder anderen Spielern. Die Offensive ist auf dem Prüfstand. Warum magst du die drei nicht mehr in der Nationalmannschaft sehen?
Nee, dann hast du es halt schon verstanden.
Dann erklär es mir bitte. Ja.
Nein. Oder uns. Flick wird Karriere in der Nationalelf beenden müssen. Punkt. So. Groß ist ja schon zurückgetreten. Der eine oder andere wird noch verabschiedet. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt kommen wir zu Sané, Werner und Gnabry, die auf dem Prüfstand stehen, weil sie nicht gezeigt haben, in diesem Turnier und auch in der Saison davor konstant gute Leistung zu bringen. Deswegen stehen sie auf dem Prüfstand. Okay. Das heißt nicht, dass sie sofort beiseite geschoben werden, sondern sie stehen auf dem Prüfstand. Und das ist wiederum die Chance für den einen oder anderen, sich eben in den Vordergrund zu spielen. Und dann schauen wir mal, wie es ausgeht.
Also ich glaube, Mario hat es auch gerade gesagt. Wir haben in erster Linie an andere Spieler gedacht. Ne? Gündogan hat er angesprochen.
Gündogan überlegt jetzt momentan, er ist im Urlaub. Und
Hummels vielleicht auch, genau.
Beide warten auf das Gespräch mit Flick und werden dann vielleicht selber entscheiden oder ein Signal bekommen, wie sie entscheiden können.
Aber wird es wirklich so einfach sein, dass Hansi Flick kommt und dann, Jürgen, dann steht da 8 Bayern auf und dann läuft es wieder? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Nein, ich glaube schon, dass der Hansi seine eigenen Gedanken durchdrücken wird. Auch er wird da sicherlich keine Rücksicht auf Namen nehmen. Er wird sicherlich mit allen Spielern sprechen, wird ihnen die Möglichkeit sehen oder geben, wie die Spieler sich selbst sehen momentan und dann natürlich auch auf Strecke. Und Aber am Ende des Tages wird der Hansi dann schon auch Entscheidungen treffen müssen, die manchmal auch dem einen oder anderen Spieler wehtun werden.
Am Ende des Tages ist es übrigens mittlerweile eine Phrase.
doch. Und den Euro von vorhin
nicht vergessen. Wir hatten das mal wirklich eine Sendung, da hat es aber die ganze Runde immer gesagt. Und dann haben unsere Zuschauer gesagt, Moment, jetzt müssen die alle dafür mal zahlen.
Ich zahle nachher.
4 Euro jetzt. Ein Euro von vorhin und 3 von jetzt, 4.
Dann gucken wir jetzt mal auf deine Aufstellung.
Können wir gerne machen.
Bitte, und
du erklärst uns das
nochmal. Ja. Da ist sie.
Genau, also auch erstmal zurück zur Viererkette.
Ja.
Neuer klar, nach wie vor gesetzt, auch für das Turnier wahrscheinlich noch EM24. Gosens finde ich auf der linken Seite, du hast Halzenberg, glaube ich, drin.
Richtig.
Ja. Finde ich schon, dass du an ihm festhalten musst. Hummels, okay, darüber können wir jetzt diskutieren. Ginter hat für mich...
Ja, du hast Hummels und Ginter. Mario hatte jetzt Rüdiger und Süle.
Ne? Ja, das ist ja Mario. Ich habe ja keinen da drin, der immer Fastfood isst. So, Ginter hat es sich eigentlich verdient, weil er eine gute EM gespielt hat. Baku sind wir uns einig, auf der rechten Bahn, um eben Kimmich wieder ins Zentrum zu ziehen. Ich finde schon, dass Musiala so ein Spielertyp ist, den du jetzt mal vertrauen musst. Das kannst du auch wieder ändern. Ja, das ist ja auch keine Frage. Goretzka klargesetzt. Und Mecker vorne, finde ich, hat eine tolle EM bei der U21 gespielt, hat 4 Tore gemacht. Das Entscheidende im Finale kann man vielleicht auch mal draufsetzen. Und über die Außen dann Havertz und Müller. So würde ich das aufstellen. Variabel im System, aber ich finde auch zurück zur Viererkette. Und das wären so die Spieler.
Was ich interessant finde, ist, dass du Serge Gnabry offenbar nicht berücksichtigst. Du hast es ja auch in deiner Online-Kolumne angetan. Ja. Ich finde, er macht ja eine hervorragende Arbeit beim FC Bayern. Und ich kann mir nicht erklären, eines der großen Rätsel dieser EM, warum er 3 Spiele da spazieren gegangen ist. Er hat ja überhaupt gar keine Wirkung entfaltet. Ist übrigens auch beim DFB intern ein völliges Rätsel, warum er so gespielt hat, wie er gespielt hat, weil das war ja schon ein Schlüsselspieler in den Überlegungen. Mhm. Du wirfst ihn jetzt ganz raus aus der Mannschaft. Das finde ich jetzt sehr überraschend.
Erinnere dich an die Aussage von Jogi Löw, der gesagt hat, ein Gnabry spielt bei mir immer.
So,
ne? Also der war ja sowas von gesetzt.
Ja, gut, gegen England hat er jetzt nicht von Anfang an gespielt, wurde eingesetzt, also hat er auch wieder gespielt. Nein, für Gnabry würde ja auch zählen, genauso wie für Sané oder Timo Werner. Ihr müsst besser sein als die, die da stehen. Punkt. Und der Bessere muss spielen.
Also
der
das soll auch spielen. Leistungsprinzip, was du eben ja schon mal angesprochen
hast. Absolutes Leistungsprinzip. Ja. Und ich meine, wir ballern da jetzt was an die Wand. Vielleicht verletzt sich der eine oder andere in der Vorbereitung, im ersten, zweiten Spiel. Wir haben das erste Länderspiel, waren am 2. September, glaube ich, WM-Qualifikation. Ist ja auch noch ein bisschen hin. Also da kann ja noch ganz viel passieren. Nur, was ich mit dieser Aufstellung sagen will, ist, dass du jetzt den jüngeren Spielern, also Mekka, Musiala oder Mbaku, eben auch mal das Vertrauen gibst und die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Also weil die anderen hatten es ja schon und haben es nicht geschafft.
Genau, du musst
also finde ich es fair, denen jetzt mal über eine gewisse Zeit dieses Vertrauen zu geben und mal gucken, wie die Entwicklung ist. Wenn nicht, kannst du ja immer noch mal...
Weißt du, an welchen Zeitraum denkst du? Wie lange sollte man ihnen vertrauen? Weil die WM kommt ja relativ schnell.
Das kann man ja nicht so sagen, Piet. Mhm. Also ich habe es ja gerade gesagt, du gehst in die Vorbereitung, die ersten Spiele, der eine verletzt sich, der andere ist angeschlagen. Mittelfristige Verletzung, langfristige, das weißt du ja nicht. Also es ändern sich ja Dinge, die man ja heute gar nicht besprechen kann. Nur ich finde, dass man auf die Jungen ein Stück weit setzen sollte. Du weiterhin Gerüst hast mit Neuer, mit Hummels oder Boateng, mit Ginter, mit Kimmich, mit Müller. So, und drumherum musst du halt irgendwas bauen, was uns wieder Freude macht.
Boateng, jetzt hast du dich gerade versprochen, ne? Hast du Boateng zurückgeholt?
Ja, weißt du, Boateng.
Ja, der wird aber auch noch ein Thema.
Nein, Boateng, natürlich ist Boateng ein Thema.
Glaubst du, dass es immer noch ein Thema ist?
Ja, ich hätte ja auch anstatt Hummels Boateng setzen können.
Aber das wollte ich gerade fragen. War die Rückholaktion denn jetzt richtig aus deiner Sicht, Hummels und Müller wieder zurückzuholen? Hat sich das bewährt?
Natürlich war es.
Oder nicht?
Nein,
muss ich nicht jetzt wieder drüber nachdenken?
Nein, es war richtig. Es war richtig. Aber du hättest dann auch... Wenn du gesagt hättest, ich spiele mit einer Viererkette, Boateng zurückholen müssen. Das ist meine persönliche Meinung, weil er es sich verdient hat. Mhm. Er hat konstant gute Leistung gebracht. Auch das habe ich nicht verstanden. Ja. Mhm. Also nochmal zu der Aufstellung, du kannst Hummels auch rausnehmen und Boateng, der Bessere muss und soll spielen. Darum geht es.
Das hat Hansi Flick ja auch nicht so richtig verstanden. Er hätte jetzt im Kader für die Europameisterschaft auch auf Jerome Boateng gesetzt. Ich glaube, da hängt es jetzt sehr davon ab, was für einen nächsten Club er findet. Der ist ja, obwohl jetzt die Vorbereitung hier und da anläuft, ist er noch nicht bei keinem Verein
untergekommen. Vertragslos noch.
Aktuell, wenn er in einer der Top 3 europäischen Ligen nochmal in eine gute Mannschaft geht und da einen Stammplatz hat, dann bleibt er auf jeden Fall eine Option. Da ist nichts beendet.
Er will Jerome, hätte ja schon in Arabien unterschreiben können. Er hatte schon überall Angebote, aber er will
unbedingt ein Champions-League-Club. Es waren auch ein paar Italiener dabei, aber die spielen halt nicht Champions League. Er will es nochmal beweisen. Was ich so gehört habe, spielt jetzt in den Überlegungen von Hansi Flick jetzt keine Rolle aktuell. Mhm. Aber da sind wir wieder bei Leistung. Wenn er bei Tottenham unterschreibt und spielt da, dann könnte was gehen.
Ich bin auch nicht Champions League, ne? Oder?
Aber ist
ja kein Nachteil. Es ist doch kein Nachteil, wenn sie nicht spielen.
Dann hast du ein bisschen mehr, gerade in dem Alter. Ne,
genau, in dem Alter kannst du dich dann voll auf das eine konzentrieren.
Und was, nein, es muss keine Bedingung sein, da hast du vollkommen recht.
Und was ganz wichtig ist, war ja der Grund auch für Toni Groß' Rücktritt.
Wenn die Nationalmannschaft jetzt zusammenkommt, das erste Mal im September, ne, dann haben wir direkt, da ist nicht irgendwie, dass wir erst mal 2-3 Monate haben, wo wir ein paar Freundschaftsspiele und jetzt findet sich eine Mannschaft, sondern da läuft eine WM-Qualifikation und in unserer Gruppe sind wir weder auf 1 noch auf 2.
Wir sind nicht qualifiziert bisher, muss man ganz deutlich sagen.
Stand jetzt, wie es so schön heißt im Sportjournalismus, sind wir nicht bei der Weltmeisterschaft, bei der nächsten Weltmeisterschaft dabei. Also da musst du, auch wenn es Liechtenstein und so ist, aber du musst direkt abrufen und performen. Also auch da wird Hansi Flick ganz sicher auf die
stärkste
Mannschaft setzen und nicht wieder auf eine Ausbildungs-.
Aber das ist ja der Vorteil an Hansi Flick. Er weiß ja, was er jetzt machen muss. Er kann diese Automatismen, und da sage ich nochmal, hätte man dieses Bayern-System 1:1 auf die Nationalmannschaft übertragen, hätte man Müller dort spielen lassen. Natürlich haben wir keinen Stürmer, aber ich fand das mit Havertz auch einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Der hätte das machen können. Und dann kannst du natürlich drumherum diese Spieler einbauen, die unsicher sind. Und dann hast du das Gerüst. Und du hast ja 8 Spieler vom FC Bayern dabei gehabt. Also das wäre so einfach
gewesen. Dann sag mir, warum er Toni Kroos auch gerne noch dabei hätte, Hansi Flick. Ja. Wo soll denn da spielen?
Ich glaube, wir sind ja bei diesen Gesprächen dann nicht dabei. Also ich glaube, da werden schon Signale gesetzt. Aber wieso soll er sich beschneiden? Also er hätte ja dann aus dieser, und einer ist mal verletzt oder nicht, er hätte da eine Auswahl treffen können. Und bei Flick muss man sagen, Flick ist ein Trainer, der setzt auf Erfahrung. Das hat aber Bayern bewiesen. Das wird manchmal, weil natürlich viele junge Talente gebracht und entwickelt hat, aber letztendlich...
In einer funktionierenden Mannschaft.
Genau. Aber die musst du dir schaffen. Und das hat er mit einem Kader von Kovac einfach gemacht, indem er die Alten wieder gestärkt hat, gespielt hat. Ich glaube auch, Timo Werner wird wieder eine große Rolle spielen. Den wollte er ja statt Sané bei Bayern haben. Auf Havertz schwört er, wollte er auch bei Bayern haben. Man muss ja nur ein bisschen zurückblicken, was er für Gedanken bei Bayern hatte. Den Baku hätte er übrigens auch gerne für Bayern gehabt. Und schon wird da ein Bild raus, wo du sagst, der wird das ja jetzt nicht alles über den Haufen geworfen werden.
Also er holt jetzt bei der Nationalmannschaft nach, was er bei Bayern nicht machen durfte.
Ja, natürlich.
Jetzt darf er einkaufen, ohne Geld ausgeben zu müssen.
Das ist doch dann schon noch was Schönes.
Da guckt ihm auch keiner auf die Finger, logischerweise.
Ja, und Lothar Matthäus, der
schreibt ja... Vorteil kann auch nicht absteigen, normalerweise.
Ja, aber keine Qualifikation wäre, glaube ich, schon...
Gab es noch nie, oder?
Gab es noch nie, nein. Nee,
was ich noch sagen wollte, Lothar Matthäus schreibt ja bei uns im Sportbild eine Kolumne, der hat 2 Spiele zusammen mit Hansi Flick gesehen. Und dann kann man natürlich auch schon, ich meine, die werden sich jetzt nicht über Tee trinken unterhalten haben in diesen 90 Minuten, wenn man sieht, was der so sagt. Und dann weiß man jetzt schon, es kommt die Viererkette.
Erzähl mal, genau, wollte ich sagen.
Der Sechser Kimmich wird wieder kommen. Also du siehst dann schon, und natürlich werden wir den Musiala auch sehen, aber ich glaube, man glaubt jetzt, Flick kommt.
Zu früh, ne?
Ja, und der wird den Jugendwahn ausrufen. Das würde mich schon schwer wundern.
Nee, deshalb, also ich fand die Aufstellung auch vom Stefan relativ interessant. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, aber da bist du ja Mittelfeldspieler, da kannst du vielleicht auch ein bisschen begründen dann auch. Ich finde zum Beispiel den Neuhaus von Gladbach, finde ich zum Beispiel auch einen überragenden...
Auch war sehr enttäuscht über seine Rolle bei der...
Auch ein überragender Spieler, der A1 natürlich auch schon sehr lange jetzt in der Liga spielt, der auch international gespielt hat. Und ich fand, immer wenn ich ihn gesehen habe, entweder mal...
Hat die Länderspiele auch vor der EM
gespielt? Ja, hat er wirklich gut gemacht. Was war deine Veranlassung jetzt, da eher diesen Musiala da?
Du als Gladbacher.
Nein, du hast schon recht. Du kannst auch das System dann verändern. 4-2-3-1, stellst Kimmich mit Neuhaus zusammen. Allerdings bei der Doppel-6, wenn du sagst, Kimmich ist ja gesetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und du hast Neuhaus. Ich bin immer ein Freund davon und so habe ich das immer gespielt. Mit der Doppel-6, du musst immer einen haben, der offensiver ausgerichtet ist. Das war ich immer, ob es bei Gladbach oder bei Bayern München war. Und ich hatte immer
Neuhaus ist das doch, Stefan, oder?
Nicht? Ja, aber auch nicht so mit der Qualität, wie jetzt ein Goretzka das spielen würde. Ne? Ganz klar orientiert, offensiv zu gehen. Das ist ein bisschen anders, aber eigentlich so wie Toni Kroos und Gündogan. Es passt nicht, weil sie dieselbe Spielweise haben. Davon brauche ich nur einen. Ja. So, wenn ich mit der Doppel-6 spiele, ist Neuhaus mir Kimmich ein bisschen zu ähnlich. Da hätte ich dann lieber einen, der offensiver ausgerichtet ist.
Aber wir sind uns ja einig, dass Hansi Flick das 4-2-3-1-System, was er bei Bayern gespielt hat, das wird er doch wieder einsetzen. Und da gibt es ja nur die 2 Goretzka, wenn keiner verletzt ist von beiden, Goretzka und Kimmich. So wie er es mit dem, und ich glaube nochmal, dass er auf dem Block auch mit Gnabry auf der Außenposition wieder spielen wird. Mit denen hat er 7 Titel gewonnen, das darf man ja nicht vergessen. Und der wird Gnabry wieder dahin führen, wenn er auf seine angestammten Position, wir haben ja vorhin darüber diskutiert, warum er so schlecht war in 3 Spielen. Ja, weil er völlig falsche Position gespielt hat.
Und das hat ja auch Müller gesagt. Er hat gesagt, wenn ich da in der Mitte bei Bayern spiele, da habe ich rechts einen, den ich anspielen kann, ich links einen. Ja. Die waren alle nicht in dem System.
Und im Zentrum habe ich auch noch einen.
Ja, genau, das ist der entscheidende Punkt wieder.
Und weil du Müller aufgestellt hast, ich finde, das ist, dem wäre mal, wenn er jetzt nicht aus irgendwelchen Gründen, aber das spürt man auch schon, so will er jetzt nicht abtreten, wer weiß, was er sich im Urlaub überlegt, aber dann werden wir auch den natürlich wieder
sehen. Ganz sicher. Also, der wird, also Thomas Müller wird sicher nächstes Jahr, wenn er nicht verletzt ist, wie auch immer, wird er sicherlich dabei sein. Mhm. Und wenn er vielleicht nicht als Spieler, also als Spieler vielleicht von der Bank kommen wird, warum auch immer, ist er aber trotzdem, hat man ja in diesen Spielen auch gesehen, wie er mit der Mannschaft redet, wie er mit den Spielern
auch umgeht. Auch beim Training, er war so präsent,
ist wichtig,
so
einen brauchst du. Hansi Flick hat ihn bei Bayern zurückgeholt nach Kovac und er wird sicherlich auch zu ihm sagen, du bist nächstes Jahr auf jeden Fall bei mir dabei. Also da bin ich mir
fast sicher. Das Gute ist, Thomas Müller ist ja fast nie verletzt. Ne? Der war jetzt mal kurz ein bisschen angeschlagen, aber dann war er trotzdem aber schon
mal,
wieder
da. Das muss man auch noch einmal geredet haben über seinen Fehlschuss. Das finde ich halt auch nochmal wirklich, das muss man betonen, der Mann war halt auch nicht bei 100%. Das war echt, auch die Einwechslung, wenn da was passiert wäre, die bei Bayern haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, die wussten, wie die Diagnose war. Der hat sich da in den Dienst der Mannschaft gestellt und ein Spieler zu sagen...
Absolut, aber wir haben ja auch ihm keinen Vorwurf gemacht.
Nein, ich sage ja nur, aber ich finde, das wird immer so ein bisschen in der Außendarstellung so ein bisschen... Einfach der schade. Hat den verballert, also der hat sich
nein,
da...
Nein, also das hat ihm keiner vorgeworfen. Oder? Du bist also höchsten Tempo, links und rechts bedrängt. Ja, du bist vom Torwart, aber
machst dass du einer mal
vorbeigehst. Also das wenn hat keiner man einem das verzeiht, dann oder? Ist es Thomas Müller.
Glaube ich auch.
Ja. Und da dann muss man nicht Thomas nur die angeschlagen
also hätte Sané die Möglichkeit gehabt... Ich will jetzt hier kein Fass aufmachen, aber da würden wir anders diskutieren.
Wir machen auch kein
Fass. Ich kann nur sagen, die Verletzung wurde so ein bisschen verharmlost. Ich kann mich noch an die Szene erinnern, wo er eingewechselt worden ist. Da fiel ja dann der Ausgleich für Deutschland gegen Ungarn. Und dann geht der Jogi noch zu ihm hin, weil er hat ihm in der Früh gesagt, ich brauche dich nur, wenn es brennt. Ich wechsle nicht ein, weil es wirklich gefährlich war. Also muss man echt sagen, wenn da was passiert wäre, wäre der länger ausgefallen. Und dann kommt der Jogi noch mal hin und dann sagt er mir, nee, Daumen hoch, ich gehe rein. Und das ist halt diese Führungsspieler, von denen wir gesprochen haben. Du hast ja ein paar. Ja. Die musst du auch stärken.
Ja. Es hat übrigens gebrannt in der Situation.
Ja, es war aber 1-1, wäre immer wieder weiter.
Aber ich erinnere mich an das Spiel gegen Portugal auch. Da hat er überall was abgekriegt. Ne? Kopf, Schulter, Knie und so weiter. So, jetzt machen wir mal kein Fass auf, sondern wir kümmern uns nochmal, Jana, um die Frage der Woche.
Na, sieht's gut aus, muss man sagen. Zumindest für Hansi Flick. Denn 85% unserer User sagen, ja, mit ihm geht's zurück in die Erfolgsspur. Und das hat auch gute Gründe. Denn er macht wahrscheinlich genau das, was er beim FC Bayern gemacht hat. Spieler Selbstbewusstsein vermitteln, indem er sie das spielen lässt, was sie können und was ihnen Spaß macht in einem System, das sie im Schlaf beherrschen. Also das System kann Hansi Flick verändern. Andere Baustellen bleiben natürlich die gleichen. Keine international konkurrenzfähige Neuner, keine guten Außenverteidiger. Am Personal kann auch er nichts ändern. Unsere Mannschaft ist qualitativ nicht stark genug für große Turniere. Wollen wir uns mal anhören, was Sie noch am Dopafon gesagt haben?
Unter Hansi Flick wird sich nichts ändern, solange ein Kimmich oder ein Sané auf der Position spielt, auf der er nicht spielen möchte.
Ich traue ihm das zu, dass er die Mannschaft so einstellt, dass sie wieder Erfolg hat und auch funktioniert.
Solange keine Mittelstürmer ausgebildet werden, wird auch Hansi Flick nichts an diesem Dilemma ändern.
Ich verstehe den Hype um Hansi Flick ehrlich gesagt nicht. Er hat genau eine gute Saison gehabt.
Hansi Flick, der wird bei der deutschen Nationalmannschaft genauso wie bei Bayern München alles abräumen. Alles abräumen, was abzuräumen geht.
Meine Meinung ist es, dass Hansi Flick es auf jeden Fall schaffen kann. Aber drumherum muss sich auch alles erneuern. Und dann haben wir wieder eine Chance und die Spieler auch Lust, mit einem neuen Team zu gewinnen.
So, also dem einen ist der Hype zu viel, Tobi, dem anderen kann es nicht genug sein. Ne? Geben ihm doch einfach eine Chance, oder?
Wir geben ihm auf jeden Fall eine Chance. Er hat ein paar ganz klare Aufgaben, die er in sein Heft bekommt. So wie Mario gerade gesagt hat, Serge Gnabry ist eine große Aufgabe, ihn dahin zu führen, wo er eben im Verein auch oder wie er im Verein auftrumpft. Genauso sehe ich es auch bei Ilkay Gündogan. Es ist ein absoluter Weltklasse-Spieler, der zur Verfügung steht. Der, egal mit welchem Experten der Premier League du dich unterhältst, sie feiern ihn gerade für seine letzte Saison. Über den Klee hat er richtig viele Vorlagen, viele Tore geschossen.
Er war mehrmals Spieler des Monats da auch.
Ja, aber er hat dort hinter den Spitzen gespielt, auf der Zehnerposition eingesetzt.
jetzt haben wir ihn auf der Sechserposition.
Genau, genau das gleiche bei Thema. Pep
Guardiola ja auch gespielt hat in dem Finale, das sie verloren haben.
Exakt. Da wäre ich doch gewarnt gewesen als Bundestrainer. Ja. Also da, wo ich bei Toni Kroos sage, ja, den genau. ich wirklich schätze für das, was er die letzten Jahre auch in seinen, grundsätzlich als Typ, seinen mutigen Entscheidungen, wie er sich auch gegen die Bayern entschieden hat, für Real, ging voll auf. Auch jetzt ein ganz toll begründetes Aus im Grunde.
Hat dich das überrascht?
Schlussstrich. Und nee, hat mich ehrlich gesagt nicht überrascht, weil das war absehbar, glaube ich. Also der hat einfach jetzt noch ein paar Jahre bei Real auch nicht nur vor sich, dass er da mitlaufen will, sondern er will da eine Ära prägen. Er möchte gerne die Champions League nochmal mit Real gewinnen.
7 Jahre Real, das darf man halt einfach nicht vergessen.
Gell? So, das ist schon, verstehe ich. Und ich glaube, das können ja, da steht jetzt ein Joe Kimmich bereit, nicht nur die Position zu spielen, sondern auch den nächsten Schritt in Verantwortung. Vielleicht wird sogar die Binde für Joe Kimmich ein Thema, wenn es mal dahin kommt, dass Manuel Neuer sagt, Binde vielleicht einer auf dem Spielfeld. Mal sehen, aber den Schritt, den kann Kimmich jetzt machen. Und ich freue mich sehr auf die nächste Zeit. Muss er machen sogar?
Das erwarte ich von ihm.
Was muss er machen, Stefan?
Du bist auch Oliver Kahn mal gefolgt.
Nein, du hast ja gerade gesagt, ja. Kimmich kann den nächsten Schritt machen. Kimmich muss den nächsten Schritt machen.
Also,
das ist ganz entscheidend. Das ist der entscheidendste Schritt in seiner Karriere.
Und vielleicht auch der entscheidendste Spieler jetzt für die Zukunft. Also ich glaube, Kimmich steht und fällt, was in Zukunft mit der deutschen
Nationalmannschaft passiert. Aber es ist natürlich wieder schlecht, wenn wir wieder nur an einem Spieler dann immer uns
Aber wir rufen nach Führungsspieler. Jetzt hast du schon mal einen, dann hast du einen Neuer hinten.
Einen zentral vor allem.
Genau, das ist ganz wichtig, dass der da in der Mitte, und der ist giftig. Der ist wirklich, tut dem Gegner weh.
Ist aber Goretzka genauso. Goretzka ist doch der beste Partner oder die zwei besten Sechser im Moment, was wir haben.
Natürlich.
Auf dieser Position.
Und diese zwei harmonieren. Musst du die ganze Mannschaft drumherum
bauen. Genau. Ja. Na, vor allem Goretzka hat ja den Vorteil gegenüber Kroos und Gündogan, dass er einfach torgefährlicher ist.
Ja, geht die Wege.
Der bringt ja alles rein. Er ist offensiv stark, der ist defensiv stark. Das sind doch die zwei perfekten Sechser. Und nochmal, die haben die erfolgreiche Zeit bei Hansi Flick, haben die beide auf der Sechserposition
gespielt. Das wird eine große Herausforderung für die Bayern, die beiden auch in den nächsten Jahren
noch. Ja, das wird nicht, wird nicht einfach, was wir aus den Verhandlungen hören, aber das ist ja auch das Schöne.
Bei Goretzka jetzt gerade auch, ne?
Goretzka, ja, Kimmich verhandelt für sich selber und natürlich sprechen sich die dann schon ein bisschen ab. Aber das ist halt, darum sage ich ja, die zwei, die wollen ja gar nicht weg von Bayern. Ich meine, natürlich baggert United an Goretzka und Kimmich könnte überall hingehen, aber die wollen hier was prägen und sie wollen es bei Bayern prägen und sie wollen es bei der Nationalmannschaft prägen und dann haben wir diese Spieler. Mhm. Und das sind halt die Spieler, die wir jetzt brauchen.
Sie wollen aber das bekommen bei den Bayern, was sie eben auch in der Premier League bekommen wollen.
Ich verstehe
wenn er jetzt
ja
den
auch.
Berater von Manuel Neuer hat, dann weiß er eben
genau. Der weiß, dass der Neuer 23,5 Millionen angeblich gefordert hat und bei 20 gelandet ist.
Wisst ihr was, Stefan? Wir fragen einfach Uli nächste Woche, ne? Wenn er hier ist, ne?
Wie das aussieht
mit den beiden.
Ne?
Ja?
Genau.
Gut, machen wir nochmal eine kurze Pause. Gleich wollen wir noch über die aktuelle EM noch sprechen, über das Halbfinale. Ja, wer macht's denn am Schluss? Ne? Das werden wir gleich nochmal ausbaldowern. Vorher nochmal 2 E-Bikes für Sie und 1.000 Euro. Wir drücken die Daumen.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Wir sind wieder zurück, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der EM-Doppelpass, und machen weiter mit der Szene der Woche.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Wir schauen noch mal kurz auf das Spiel Italien gegen Belgien, denn trotz des Sieges der Italiener gab es auch unschöne Nachrichten für Italien, denn Leonardo Spinazzola hat sich schwer verletzt. Die Diagnose ist mittlerweile auch da. Achillessehnenriss heißt die, das heißt die EM ist vorzeitig beendet. Es droht ein monatelanger Ausfall und er ist mittlerweile auch schon zurück in Rom bei seinem Verein zur Rehabilitation. Vorher aber gab es natürlich die Verabschiedung von seinen Mannschaftskollegen im Hotel. Die war dann auch entsprechend emotional, also sehr schöne Geste seiner Teamkollegen hier. Und der Trainer Mancini hat auch gesagt, es ist ein besonders bitterer Ausfall, denn Spinazzola war einer der besten Spieler in diesem Turnier für die Italiener bisher. Also bitter für die Italiener und von uns an der Stelle natürlich gute Besserung an Spinazzola.
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Ja, Achillessehnenriss, du hast nicht gehabt, ne?
Nein.
Du auch nicht, ne?
War nie verletzt.
Ich hatte sie eingerissen.
Ja. Ich hatte auch meine auch entzündet, aber der Riss ist natürlich.
Aber nicht komplett durch.
Ihr habt die Szene wahrscheinlich auch gesehen, ne? Läuft ja. Und dann merkt man schon. Ja. So. Also gute Besserung auch von uns. So, der Favoritenkreis bei der Europameisterschaft wird naturgemäß immer kleiner. Aber unter den vier verschiedenen Nationalmannschaften sticht definitiv eine heraus. Ausgerechnet eine, die bei der WM 2018 gar nicht dabei war.
Also im Hymnenschmettern werden die Italiener garantiert Europameister. Dieser verschworene Haufen, der trotz aller Entschlossenheit irgendwie ständig gut gelaunt ist. Locker lässig, wie es nur die Italiener hinkriegen. In den zurückliegenden 3 Jahren hat Nationaltrainer Mancini die beste Squadra Azzurra seit vielen Jahren geformt. Mit Donnarumma im Kasten, der wie Vorgänger Buffon Welttorhüter werden könnte. Davor die altbewährte, unerschütterliche Abwehr und noch weiter vorne kreatives Potenzial und Offensivpower ohne Ende. Die Mannschaft hat sich stetig verbessert, Spiel für Spiel verbessert. Nachdem wir uns nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren konnten, sind wir unglaublich stark zurückgekommen. Es gibt unzählige positive Aspekte und dennoch, wir können es noch besser machen. Eine unverhohlene Drohung, nachdem die Azzurri im Viertelfinale mit Belgien immerhin die Nummer 1 der FIFA-Weltrangliste klar besiegt haben. Und das mit wunderschönen Treffern. Gefeiert haben sie aber weniger ihre Torschützen, sondern Spina, den schwer verletzten Linksverteidiger Spinazzola, auf dem Rückflug von München nach Florenz. Ein echtes Team eben. Und darum, ganz klar, nicht nur beim inbrünstigen Singen, sondern auch in Sachen Fußball. Italien wird Europameister.
Jürgen, wir haben kein Fragezeichen dahinter gemacht. Du hast ja zu Anfang der Sendung auch gesagt, es war für dich das beste Spiel, ne? Italien gegen
Belgien.
Für mich
war das beste Spiel, ja.
Grundsätzlich, ich meine, du hast selbst in Italien gespielt. Sie waren, wie gesagt, 2018 nicht dabei.
Ja.
Und seitdem haben sie kein Spiel verloren.
Die spielen wirklich einen erfrischenden Fußball. Sie spielen sehr gut nach vorne. Sie sind trotzdem sehr stabil, auch gegen den Ball. Also das macht richtig Spaß, denen zuzugucken, muss man einfach sagen. Und ich glaube, sie haben wirklich eine gute Chance, auch den Titel zu holen.
Was macht sie so stark? Stefan, die Mischung auch vielleicht? Erfahrene?
Was macht sie stark? Erstmal, dass sie 2018 nicht dabei waren bei der WM.
Und daraus gelernt haben, ne?
Genau. Dann mit Mancini, neuen Nationaltrainer, der eine Truppe zusammengestellt hat, die auch Fußball spielt. Früher war es ja mehr so, die Italiener standen ja so für Verteidigen, einmachen und dann bringen wir das über die Zeit. Jetzt spielen sie wirklich zum Teil attraktiven Fußball, muss ich sagen. Auch im Spiel nach vorne, auch nach dem 1-0. Wir wollen das zweite machen. Sie machen sehr, sehr viel richtig. Allerdings haben sie jetzt noch einen Gegner vor der Brust mit Spanien, die den Anspruch auch haben. Aber ich bin auch für die Italiener jetzt.
Wenn es dann schaffen, sagt man, das ist verdient auch.
Ja, große Mannschaften lernen ja häufig aus ihren bittersten Niederlagen. Und dass sich die Italiener, eine Fußballnation, wirklich vor dem Herren, dass die sich nicht für eine Europameisterschaft qualifiziert hatten, das ging denen durch Mark und Bein. Das ging denen durch Mark und Bein, weil da sehen sie sich natürlich, ist ähnlich wie bei Deutschland, ne? Also wenn wir nicht bei einer WM dabei, was in diesem Land los wäre. So, dementsprechend ziehen sie da, glaube ich, tatsächlich eine große Energie raus, zu vergleichen mit einer großen Niederlage, die auch ihr hattet 1999 gegen Manchester United. Ne? Wenn du dann wieder ins Champions-League-Finale kommst, ne? dann weißt du, wie es sich anfühlt, tatsächlich ganz unten zu sein, diesen Schmerz zu spüren. Daher vereinen sie eigentlich alles, sowohl dieses emotionale Momentum als auch das Spielerische. Also mein Kopf sagt Italien, mein Herz wünscht es den Dänen.
Da sind wir uns auch einig, glaube ich.
Ja. Beim Stadion, ich habe es gesehen, also das ist schon eine unheimliche mannschaftliche Geschlossenheit. Mancini ist sicher der Schlüssel. Der lässt jetzt wirklich seit 3 Jahren sein System spielen, vertraut auf die alten Haudegen. So ein Cellini, der ist ja auch mal ausgefallen. Das wird in dieser Mannschaft ja auch gar nicht wirklich bewusst, wer da mal ausfällt. Und das ist, ich habe mit Luca Toni dazu telefoniert und er sagt, das ist eine Familie und da ist auch keiner neidisch dem anderen, wer da spielt. Du hast jetzt nicht dieses Heckmeck wie bei den Franzosen. Mhm. Das ist schon brutal und sie haben jetzt nicht diesen einen Star, auf den sie es konzentriert und machen das wirklich überragend, muss man sagen. Sehr geschlossene Mannschaftsleistung.
Mhm. Können die Spanier die Italiener schlagen, Mario?
Ich glaube ja. Aber ich,
weil bei diesem Turnier eh jeder jeden schlagen
ich
kann?
Bin oder mal, ich glaube, dass der große Vorteil bei den Engländern liegt. Sie haben das Halbfinale zu Hause, das Finale zu Hause. Es werden mehr englische Zuschauer da sein wie Dänen zum Beispiel. Ist da die Quarantäne noch dann vorgeschrieben? Das ist ein Vorteil für England. Und deswegen glaube ich an die Engländer, weil das der große Vorteil in einem Halbfinale oder im Finale. Klar wünschen wir uns Dänemark als der großen Außenseiter, aber Spanien, Italien, ich meine, das ist schon ein Spiel, wo man, glaube ich, sich angucken kann. Und das wird interessant. Ich sehe die Spanier nicht so stark wie die Italiener. Aber wenn es denen natürlich auch mal reinläuft, dann können natürlich auch mal die Spanier einen Zauberfußball hinlegen und dann können auch mal die Italiener wegputzen, klar.
Warum nicht, Pitt, oder?
Ja, also ich glaube, im Moment werden die Italiener stärker sein als die Spanier. Den Spaniern gehört die Zukunft. Das ist eine so junge Mannschaft. Ein Komplettumbruch haben die dort vollzogen. Keiner von Real Madrid dabei, weil sie eben dort den Generationswechsel eingeleitet haben. Denen gehört die Zukunft. Aber die Italiener sind jetzt noch stärker, weil sie etwas haben, was ich bei einer italienischen Mannschaft seit vielen Jahren noch nicht gesehen habe. Die Belgier gehen volles Tempo, weil sie ja natürlich mit dem De Bruyne, Lukaku, da wirklich Tempo drin haben, von Witzel eingeleitet in diese Achse. Die Italiener haben voll dagegen gehalten und haben eben nicht versucht, das Tempo zu verschleppen, wie man das in der Vergangenheit kannte, sondern haben dagegen gehalten und so sind die Tore auch gefallen, weil sie immer Druck ausgeübt haben. Das wird auch gegen Spanien reichen, aber die Spanier selbst werden nach diesem Turnier, glaube ich, so richtig zur Blüte kommen.
Die Frage ist halt auch, wie verkraften die Spanier im Viertelfinale die Verlängerung? Na, gestern hatte ich auch das Gefühl, ich habe gestern das Spiel Tschechien geschaut gegen die Dänen. Da habe ich irgendwie gemerkt, die laufen auf dem Zahnfleisch.
Die konnten nicht mehr so richtig
einfach durch. Die letzten 7-8 Minuten denkst du, die sind so durch. Und das kann jetzt schon ein Vorteil sein für die Italiener.
Mhm. Okay, dann freuen wir uns auf dieses Finale, ne?
Ja, ich bin bei Mario, die Engländer darf man echt nicht unterschätzen. Also die haben diesen Heimvorteil. Ich meine,
und immer noch zu Null gespielt.
Also
immer noch
kein Gegentor bekommen. Die Defensive steht und auch extrem flexibel beim System. Ich meine, da stellen die mal gegen Deutschland kurz das System um und kopieren unseres, machen es besser als wir. Jetzt wieder auf Viererkette. Das ist schon.
Ich weiß gar nicht, wer auf die Idee kam, weil die Engländer, das kommt uns entgegen, wie die spielen.
Ja, nein, das ist genau, da muss man sagen,
der Fall, oder?
Taktisch sind wir da vorgeführt worden, ja. Muss man ganz klar sagen. Und haben natürlich die größeren Individualisten, aber das hatte Belgien auch. Und die Italiener haben den schön in den Zahn gezogen. Siehst wie du, die Bräune hat da angetrieben, der war die letzten 20 Minuten, stand er da und wusste eigentlich schon gar nicht mehr, was er machen soll, weil die Italiener immer eine Antwort gehabt haben. Aber vor eigenem Publikum, Harry Kane trifft jetzt.
Ich wollte gerade sagen, der ist jetzt auch angekommen.
Der ist
vorher
Feier.
War er nicht dabei, so gefühlt.
Also, ja, aber jetzt, wenn es dazu kommt, Finale England gegen Italien, dann muss Harry Kane erstmal gegen Chiellini und Bonucci, ja. Da läufst du ja gegen eine Wand. Das ist ja früher, als wenn du gegen dich, also gegen Koksi spielen musstest. Da bist du auch nicht hingegangen. Da muss er sich ja auch erstmal durchsetzen. Ja,
Lukaku also, hat man gesehen, und der ist ein Bulle, wie schwer sich der da getan hat gegen die zwei Metzger. Der
Lukaku.
Ja. Dann haben sie.
Ja. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, also von den vier Halbfinalisten hätte ich nur einen vorausgesagt. Ich hätte immer gesagt, Spanien wird so unter die letzten vier kommen können. Ja. Ich bin begeistert von dieser Europameisterschaft, auch von dem Niveau, weil es interessante Spiele sind, weil sich auch etwas entwickelt dort in der Spielweise, mehr Mannschaft wie Geschlossenheit. Und du hast ja eben zum Beginn der Sendung gesagt, du warst eher enttäuscht von dem Niveau dieser Europameisterschaft. Also ich konnte dir dann nicht beipflichten. Ich finde, dass das Niveau doch sehr ansprechend ist. Oder wie sehen die
das? Das ist ein bisschen auch das Schöne. Jeder hat seine eigene Herangehensweise und jeder hat seine eigenen Ansichten. Mhm. So, ich kann das halt, sage ich mal, auch aus dem Aspekt natürlich beurteilen, weil ich auch ein paar Europameisterschaften gespielt habe. Nicht immer gut, muss man auch dazu sagen. Aber
wenn er dich an 92, wie wir da gespielt haben.
Ja, das war ganz so schlimm. Da sind wir auch zu Recht nicht Europameister geworden, muss man auch sagen. Total zu Recht, die Dänen damals wirklich hochverdient Europameister geworden. Und deshalb glaube ich schon, dass für mich das Niveau nicht auf dem Level ist, vielleicht sei es auch eben durch diese Corona-bedingten Dinge, dass sich die Mannschaften nicht so gut einspielen konnten. Also es gibt halt in der Breite zu wenig gute Spiele. Also in der Spitze hast du die schon, aber in der Breite ist es zu wenig. Aber
fandst du nicht die vermeintlich kleineren oder schwächeren, die haben doch teilweise ganz gut gespielt?
Aber das spricht ja für das, was er sagt. Ich sage mal, Mannschaft mit wirklich wenig oder mit limitierten Mitteln sehr, sehr viel erreicht. Zum Beispiel die Tschechen zum Beispiel, genau. Die das gemacht haben, die einen Stürmer vorne drin und haben dann mit wirklich sehr reduziertem Spielaufwand die Spiele gewonnen.
Ja, aber die können wenigstens verteidigen.
Im Gegensatz zu uns. Manchmal ist es ja auch ganz einfach. Hinten also verteidigen und vorne einer trifft.
Also enttäuscht kann man vielleicht sein, dass im Achtelfinale Mannschaften wie der Weltmeister, Frankreich, Portugal, Deutschland. Holland alle ausgeschieden sind.
Ja, das meine ich.
Das ist wahrscheinlich richtig enttäuschend, weil die haben wir, glaube ich, im Viertel-Halbfinale auf jeden Fall erwartet. Aber das ist die Chance jetzt der Kleinen, ne? Oder der Kleineren, vor allen Dingen Dänemark. Aber ich bin trotzdem für Italien.
Gut, ist mir egal, was ihr sagt.
Also ich bin auch für.
So.
Wir stimmen am Schluss der Sendung nochmal.
Ich glaube England, ja.
Die haben eine schöne Hymne, aber die Italiener, die italienische finde ich schöner.
Leider ist der Mario Barsa so gut in so einem EM-Tippspiel bei Sport1.de, dass ich leider sowas ernst nehmen muss. Er hat ja bisher selbst mit dem Ausscheiden richtig gelegen der deutschen Mannschaft.
Aber
man glaubt es ja nicht bei ihm, aber er hat tatsächlich oftmals recht.
Erster Platz, wollte ich nur sagen, im Tippspiel. Wo bist du nochmal?
Wenn ich so aber Mario, ich möchte nicht gewinnen, wenn ich immer gegen die deutsche Mannschaft
tippe. Erster von hinten bin
ich. Aber Mario, ich möchte nicht gewinnen, wenn ich gegen die deutsche Mannschaft tippe. Weißt du das?
Ich will immer gewinnen, egal wen. Ja,
du bist ein richtiger Patriot.
Ihr müsst doch, um das geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass sie mir gewünscht hätte, klar, dass wir Europameister werden, aber ich habe die Mannschaft einfach nicht stark genug gesehen. So, da muss man doch realistisch sein. Ich kann doch nicht, wenn ich keine Überzeugung von der deutschen Mannschaft habe, dass sie Europameister werden oder dass sie ins Halbfinale kommen, kann ich doch nicht sagen, bloß weil ich Deutscher bin, jetzt muss ich für Deutschland tippen. Nein, ich sehe das realistisch und der Erfolg gibt mir doch recht, dass ich
Ja, aber wenn du so gut bist, kannst du nächste Woche mal meinen Lottoschein abgeben?
Ja, habe ich probiert, aber geht nicht.
Nee, du sollst meinen abgeben.
Ach so, das ist was anderes.
Kreuzst du einfach Zahlen an und dann.
Genau, vielleicht geht's.
Dann ziehen wir ein paar Millionen und dann. Was machen wir dann?
Dann verlassen wir Sport 1. Obwohl, Pitt wird uns. Nee, der lässt.
Ich lasse euch nicht mehr weg. Nee.
Gut, das könnt ihr ja gleich machen, ne? Nach der Sendung, ne?
Sind wir noch live drauf? Wir haben schon eine Pause.
Ich mache jetzt. Könnt ihr doch in der Pause. Ihr könnt den Lottoschein auch in der Pause jetzt ausfüllen. Also wir machen noch mal eine kurze Unterbrechung, dann geht es gleich noch mal weiter. Wir wollen noch mal auch über die Dänen sprechen gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
So, wir sind mal zurück, live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen bei EM-Doppelpass. Halbfinale Dienstag und zum Mittwoch. Mario hebt den Finger, ja?
Jürgen Kohler,
hast du mich unterbrochen?
4 Euro bitte noch da rein. Das ist für einen guten Zweck jetzt.
Ich werf alles rein.
Die Zuschauer beschweren alles, dann knall alles rein jetzt, komm.
Also komm, nur weil du bist, weil du so hartnäckig bist.
Du vergisst es sehr gerne. Du musst, glaube ich, auch noch einen Dreier nachlegen.
Für was?
Wissen wir nicht mehr, ist schon so lange her, kannst trotzdem bezahlen.
Wir spulen gleich zurück, so.
So, komm, jetzt ist aber alles weg.
Jetzt alles bezahlt.
So, lass uns mal kurz über die Mannschaft der Herzen sprechen, sozusagen, Pitt, ne? Dänemark?
Ja.
Ohne Zweifel, ganz klar. Halbfinale ist schon, die große Überraschung. Ja. Ne?
Also der Schock im ersten Spiel, den Turnierstart aus verständlichen Gründen nicht hinbekommen. Und diese, das muss man ja wirklich sagen, diese Wiederauferstehung auch als Mannschaft und diese Klasse, die sie auch bringen. Ja, wir kennen ja die Einzelspieler. Also als Mannschaft hat die Truppe sich ja zueinander gefunden.
Weißt du noch, das zweite Spiel dann auch verloren?
Beide Spiele verloren.
So weit schon weg von.
Und dann sind sie so durchmarschiert und man gönnt es ihnen ehrlich gesagt auch. Also ich glaube, es gibt keinen in Deutschland, der sagt, den gönne ich das nicht, nach dem, was sie da erlebt haben. Traumatisierte Mannschaft. Zueinander gefunden. Christian Eriksen geht es Gott sei Dank ja wieder besser. Mhm. Wir sind irgendwie im Herzen alle Dänemark und ich mag das jetzt auch mal so.
Wir haben auch relativ viele Bundesligaspieler, ne? Übrigens.
Ja, als erstes mal auch das. Und ich habe mir so gestern Abend so ein bisschen nach dem Spiel, habe ich so für mich gedacht, wenn der Eriksen so zum Halbfinale, wenn er dann vielleicht auf der Tribüne sitzt, vorher bei der Mannschaft vorbeigeht, sich vielleicht auf die Tribüne setzt, was das dann auch nochmal mit der dänischen Mannschaft vielleicht machen kann. Ne? Das ist nochmal so eine zusätzliche Motivation, je nachdem, wie gut es ihm dann auch geht. Oder vielleicht im Finale dann, ich meine, das wäre, glaube ich, für alle Fußballer nochmal so etwas, wo wir sagen, gibt nochmal so eine richtige Gänsehaut, ne? Wenn er dann
Es gab jetzt das erste Foto von ihm. Ein junger Fan hat sich ein Selfie gemacht mit ihm am Strand. Am Strandurlaub, also mir steht das ja nicht zu, aber wenn ich ihm was wünschen würde, er soll bitte am Strand bleiben, sich erholen, dass er wieder gesund wird. Ich glaube, das ist noch wichtiger als ein Stadionbesuch,
auch
wenn es der Mannschaft natürlich etwas bedeuten würde.
Man sagt ja bloß, ne, so wenn man sich dann das vorstellt, du sitzt zu Hause vom Fernseher und auf einmal kommt er da ins Stadion rein und ich glaube, das wird auch ein bisschen was mit den Engländern machen, ne, aber so für die ganze Fußballerfamilie in auf der ganzen Welt, ich glaube, das wäre nochmal so richtig ein Gänsehautmoment. Ne?
Darf das eigentlich englische Publikum die Dänen so auspfeifen, wie es die Deutschen ausgepfiffen haben?
Ja, das glaube ich dann eher weniger. Wobei die Engländer auch nicht,
wenn man sich vorstellt, was gehört zur Kultur, die werden das
lustig. Das ist Pflicht, uns auszupfeifen. Ja,
aber wenn man sieht, wie sie über das Mädchen hergefallen sind mit ihren Kommentaren,
ja, das ist,
das muss ich sagen, okay. Das ist natürlich unterste Schublade, aber ich kann mir dann beim besten Willen nicht vorstellen, wenn er dann eingeblendet wird, vielleicht auf der Leinwand, dass sie da nicht applaudieren werden. Wobei Dennis ist alles möglich bei den Tommys.
Jetzt hast du auch schon die Tommys. Muss man nochmal sagen. Stefan hat eben schon mal angesprochen, du hast den Team Spirit so gelobt, der Dänen.
Ja, im Kollektiv.
Was haben Sie noch für eine Stärke aus deiner Sicht?
Ja, das Kollektiv. Also, da ist jetzt keiner, ja, Dolberg.
Die Mannschaft, wenn wir wieder sagen.
Ja. Nein, der hat schon zum richtigen Zeitpunkt auch die Buden gemacht. Ich fand auch gestern Paulsen, als er reinkam, hat auch nochmal richtig Theater gemacht, im positiven Sinne, im Spiel nach vorne, aber auch in der Rückwärtsbewegung. Aber grundsätzlich sage ich, im Kollektiv ist das eine absolute Einheit, aber das sind die Italiener auch. Ich habe ja 92, du ja auch. Wir haben verloren gegen Dänemark.
Ja, richtig.
Da ist so noch irgendwas. Also nochmal, für die Italiener.
Ich habe mir eure Scheiße von zu Hause aus angeguckt.
Da warst du nicht im Kader?
Nee, ich war, weil ich zweite Liga gespielt. Da war ich noch in Berlin.
Ja, aber hättest du auch im Kader sein können. Ja,
ich hätte besser mitgespielt, da hätten wir wenigstens gewonnen. Schwachmagen.
Wir waren auf der rechten Außenbahn.
Nicht gut genug besetzt.
Doch, da waren wir richtig stark besetzt.
Ich glaube, Thomas, du musst übernehmen, sonst zählen die beiden Herren.
Ihr sagt es aber ja richtig.
Ich müsste aber dazu sagen, damals ging es noch nach Leistung, Mario.
Genau. Ich weiß gar nicht, warum ihr drei dabei wart. Ja. Das frage ich mich jetzt gerade.
Wir waren Stammspieler. Richtig.
Ja. Das lassen wir mal sacken und überlegen nochmal. Wir geben erstmal einmal noch rüber zu Jana.
Denn Halbfinale ist angesagt, nicht nur bei Dänemark-England, sondern ja auch bei Italien-Spanien. Das verspricht ein heißes Duell zu werden. Und wir laden euch wieder ein, das mit uns zusammenzuschauen. Im Snickers Fan Talks am Dienstag um 20.45 Uhr melden wir uns. Unter anderem zu Gast sein wird René Adler und vielleicht ja auch einer von euch. Denn ihr könnt Teil werden des Snickers Fan Talks unter sport1.de/snickers-fan-talks. Könnt ihr eure These zum Spiel abgeben. Ein Gewinner wird live zu uns in die Sendung geschaltet. Kann er mit uns zusammen das Spiel schauen. Wir freuen uns auf ein gutes Duell und vielleicht ja auch auf einen von euch.
Ja, du bist dabei, ne? Laura auch?
Richtig? Laura Papendick, genau. Komm. Und ein Kölner DJ, David Puentes. Also vielleicht haben wir noch musikalische Unterstützung.
Ein Kölner DJ, wow, ey, was wir alles haben, ne? Hier haben wir Hajo von Hadl und Band, da haben wir einen Kölner DJ. Also ja, mir fällt nichts mehr ein. Habt ihr noch was auf dem Herzen?
Nein, ich freue mich drauf.
Wir wünschen uns ein schönes Finale natürlich.
Dienstag die Mittelmeermeisterschaft, am Mittwoch die Nordseemeisterschaft. So. Dann freue ich mich auf nächste Woche Sonntag, wenn wir dann den Europameister ermitteln. Vorher hier im Doppelpass mit Uli Hoeneß. Ich finde, das wird genauso spannend, wie es heute war.
Aha. Und?
Und die beiden Lotto-Heinis sind auch dabei.
Ihr gehört zum Doppelpass.
Lotto-Heinis? Was sind das? Also bitte. Also,
Lotto-Spieler, entschuldigt bitte.
Ja, also.
Gut. Ich sehe es euch auch dann nächste Woche wieder, wenn ihr möchtet. Ja, gut, das war's. Also Pitt hat wunderbar angeteasert. Ne? Nächste Woche gibt es nochmal den letzten Doppelpass. Abends dann das Finale. Jetzt geht's weiter mit Best-of, ne? Aus der vergangenen Saison. Also Doppelpass Best-of. Viel Spaß dabei. Schönen Sonntag. Danke an euch.
Dankeschön.
Es war mir ein Vergnügen. Ihr wart richtig gut drauf.
Die Heinis waren gut.
Hast du jetzt gesagt? Ich wollte es nicht nochmal sagen.
Alles
tschüss,
rein.
Bis nächste Woche.
Alles rein.